Es ist der 11.11.1942. Die beleuchteten Brüder sind zurück, völlig unerwartet, an einem Freitag, der nicht zum normalen Freitagszyklus eigentlich gehört. Und nicht mit einer Handy-Notizenfolge.
Ja, stimmt.
Hallo Benny.
Hallo Tim, als du eben gesagt hast, 19 Uhr, dachte ich, du sagst, es ist 11.11. so schön gesagt mit der Pause. Jetzt muss 1942. Ich dachte kurz, du willst mich überraschen damit, dass du so tust, als wäre es jetzt 1998 und wir würden eine Folge aus der Vergangenheit senden. Also tun wir nicht, wir senden sie fast aus der Gegenwart. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag.
Ja.
Von heute nach morgen in eure Öhrchen, und zwar sind wir ganz gemütlich umschmeichelt von bunten Lichtern. Willst du vielleicht die Tür auch nochmal zumachen, dass dieses grelle Licht... Ja, hast du bemerkt, dass es heller im Keller ist?
Nein.
Ich habe entdeckt, dass da eine zweite Fassung für eine Birne noch ist, die seit wir hier eingezogen sind, einfach durchgeknallt war. Und plötzlich haben wir Licht, wo vorher kein Licht war.
Neue Features in deinem Haus. Wenn du das gewusst hättest, hättest du nochmal 1.000 draufgelegt, ne?
Ja, ohne weiteres.
Ohne weiteres.
Die Fassung.
Liebe Leute, es ist besonders. Es sind verschiedene Dinge, die diese Podcast-Aufnahme besonders machen. Die erste habe ich bereits erzählt. Es ist eine außer der Reihe, die nicht Handy-Notizen zum Thema hat und auch nicht irgendwie Corona-Special oder Joe Biden oder so. Weil wir können auch über Joe Biden reden, der loost und loost und loost aktuell. Aber eigentlich ist was anderes, Großartiges, Fantastisches. Ich schlafe heute bei dir. Das war's. Und das war uns eine Special-Folge wert. Nein, ich werde morgen um diese Uhrzeit ein verheirateter Mann sein.
Ja.
Und du bist natürlich mein Trauzeuge. Und da ich ein romantisch veranlagtes Kerlchen bin, habe ich mich dazu entschieden, mir zu wünschen, meine Braut nicht vor der Hochzeit zu sehen. Und deswegen schlafe ich hier und meine Beidfrau mit ihrer Trauzeugin bei uns zu Hause.
Ja, und das macht den Abend irgendwie auch für mich besonders. Und wir haben eben schon ein bisschen länger drüber gesprochen. Ich finde, auch wenn ich das alles ganz anders gemacht habe, das Schöne ist, wenn man sowas macht, dass man ganz viel für sich rausschlägt und besondere Momente daraus schafft. Und wir verheiraten dich morgen, habe ich eben schon gesagt.
Genau.
Wir machen dich morgen zu einem Ehemann.
Zu einem,
wie der Mini-Playback-Show.
Zu einem Gatten.
Die Zauberkugel. Wir sind zu einem Gatten. Und ich darf dein Trauzeuge sein. Wunderbar.
Wunderbar.
Was für schöne positive Vibes durch diesen Herbst brezeln. Und du bist so viel dafür verantwortlich mit deinen ganzen Vorhaben.
Na, eigentlich mit dem einen Vorhaben.
Dass du aber aufteilst auf mehrere große Events.
Wir melken die Kuh, solange es geht. Was gute Laune und positive Energie angeht, aber auch inhaltliche Podcast-Produktion.
Deine Hochzeit ist so ähnlich wie die Pokémon Company. Da
wird auch alles gemolken,
was geht. Alles gemolken, was nicht auf bei drei auf den Bäumen ist.
Das sollte ich mir vielleicht für meine Ehegelübde merken. Mein Schatz, unsere Ehe ist wie die Pokémon Company.
Ja, merke alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ja, guck mal, wenn ihr zu den Menschen gehört, die diese Folge hören am Erscheinungstag, das ist dann mein Hochzeitstag.
Ja, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr schon zuschlagt bei dem Buffet, das wir euch aufgebaut haben werden, seid ihr entweder kurz davor, mittendrin oder kurz danach.
Kurz danach. Kurzer Exkurs, wir haben da neulich schon drüber gesprochen, ich möchte es auch hier nochmal sagen, und es gibt da ein bisschen Neuigkeiten, in Anführungszeichen. Man kann sich ja die Statistiken angucken, wie viele Folgen gehört werden, welches die meistgehörte Folge ist und so weiter, und auch in welchem Zeitraum sie wie oft geklickt wurde. Und die ganze Zeit, bis vor, weiß ich nicht, 6 Wochen oder so, war es so, dass immer Folge 1 alles über Benny die erfolgreichste war. Wahrscheinlich einerseits, weil alle Menschen sehr interessiert an dir sind.
Mit Sicherheit liegen das damit zusammen, ja.
Und vielleicht auch ein bisschen, weil es die allererste ist. Und wenn Leute sich dafür interessieren, dann neigen ja viele dann auch dazu, in die erste mal reinzuhören.
Und danach auch abzuspringen, offensichtlich.
Vielleicht, ja, offensichtlich, das stimmt. Sonst würde es ja immer entsprechend alle anderen Folgen auch nach oben ziehen, tut es aber nicht. Aber jetzt seit kurzer Zeit ist mit weitem Abstand, deutlich mehr als doppelt so vielen Klicks, ich glaube, jetzt sind wir fast bei dreimal so viele, unsere Folge, ich glaube 46, alles über Scientology.
Ja.
Und ich würde so gern wissen, woran das liegt. Und ich würde auch so gern wissen, ab wann ein Klick auf die Folge angezeigt wird, als dass der Counter nach oben geht. Das weiß ich nämlich nicht. Ob ein Klick reicht, ob man eine Minute hören muss oder 10 Minuten
hören muss. Wir nehmen eine unscheinbare Folge, die keiner hört.
Ja.
Und aber dann klicken wir mal.
Sowas gibt's nicht. Es immer, also auch auf den alten Folgen, wenn man so die letzten 7 Tage anguckt oder so, sind immer mal wieder welche dabei, die.
Also ich vermute, dass wir irgendwo in so einen Google oder sonst was Algorithmus reinkommen, dass wenn man irgendeine Kombination mit Scientology googelt, dass man dann auf unseren Podcast stößt.
Und dann heißt es einfach alles über Scientology und die Leute sind interessiert und denken sich, oh, also alles über Scientology würde ich gerne wissen.
Das sind alles SchülerInnen, die ein Referat schreiben müssen.
Aber das ist gut.
Und die sich erhoffen, da die gebündelte Quelle zu bekommen.
Kriegen sie, weil im Wesentlichen lese ich aus dem Wikipedia-Artikel vor. Was anderes würden die selber auch nicht machen.
Nee, würden sie nicht machen, nur kriegen sie es noch ein bisschen flankiert von irgendwelchen Sachen über Supermärkte.
Und über Hühner.
Über Hühner. Das ist prima.
Gefällt mir auch gut.
Also willkommen alle Leute. Ich würde, wenn jetzt jemand an Bord ist hier, der diese Folge hört, und weil er über einen Zufall über alles über Scientology raufgekommen ist und dann im Laufe der Zeit die anderen Folgen gehört hat, möchte ich, dass ihr uns jetzt eine E-Mail schreibt und davon berichtet.
Folgt uns gern bei Belebu-Podcast oder bei Facebook unter die beleuchteten Brüder. Und meldet euch bei uns. Das würde mich aufrichtig interessieren. Und herzlich willkommen. Bitte meldet euch. Mit Kai Pflaume. Über Kai Pflaume haben wir schon gesprochen.
Hast du Sebastian Puffpaff gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Ich war ja spazieren.
Ja.
Währenddessen. Stimmt. Stundenlang. Hast du das gesehen?
Nein. Nee,
natürlich hast du es nicht gesehen. Gelesen, und wie war die?
Gemischt. Mhm. Es war eine Mischung aus, es ist sehr viel bedient sich an früher. Es
geht um TV Total.
TV Total.
Um die Neuauflage von TV Total.
Und die Kritik war so ein bisschen, wie schade, dass zeitgleich Wetten, dass lief, weil die Sendung war sozusagen sowieso schon ein Relikt aus der Vergangenheit und hat sich damit begnügt, über ein anderes Relikt aus der Vergangenheit lustig zu machen. Und das war halt irgendwie so ein bisschen, okay, wozu gibt es euch eigentlich beide noch? Aber zwischendrin, so die Kritik, sollen einzelne Momente gewesen sein, in denen aufblitzte, dass die Sendung auch mehr sein könne und dass es gerade durch den Moderator wohl getragen würde.
Mhm.
Aber ansonsten selber Ablauf. Gleiche Band, kommt die Bühne runter, macht Stand-Up-Kram und ja.
Gibt es auch einen Rat der Woche und einen Puff-Puff der Woche?
Ich glaube nicht. Ja, müsst ihr eigentlich. Nee, wie war das? Ist auch egal.
Ist aber ganz lustig, dass wir jetzt vor wenigen Folgen über TV Total gesprochen haben. Aber mir ist jetzt im Nachhinein erst so klar geworden, dass es natürlich kein Zufall ist, dass die jetzt ein paar Wochen bevor TV Total wiederkommt, und das war auch eine spontane Ankündigung.
Dass sie das eigentlich in die Timeline gespült
haben. Genau, dass sie das. Die hatten das auch die Folgen vor nicht sehr langer Zeit hochgeladen auf myspaß.de.
MySpaß. Das ist ein Plagiat von MySpace.
Nee, ich weiß nicht, ob das die Idee dahinter ist. Hallo, das war eine spontane, unerwartete China-Pause. Und ein unerwarteter Beginn wieder rein in die Folge.
Unerwartete Rückkehr, das ist wie bei der Formel 1, wenn das Safety Car plötzlich abbiegt.
Und es wieder losgeht?
Ja.
Wird doch irgendwie angekündigt werden.
Aber wenn das machen würde, wenn es einfach so rechts abbiegen würde und dann denkt Sebastian Vettel jetzt mal eine Zeit und tötet aus Versehen 2 Leute vor sich.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Genau so eigentlich war das gerade. kann ich nichts mehr zu beitragen. Nee, wir hatten hier ein paar Probleme, jetzt sind die gelöst. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wir waren glaube ich noch bei TV Total und dass irgendwie die Vergangenheit zurückkommt.
Ja.
Aber darüber reden alle eigentlich schon seit Tagen.
Interessiert mich das auch nicht so.
Nee, ich finde das auch nicht, also nee. Das ist so wie, ich könnte sagen, auch eine Sache, die ich gerne abschaffen würde, das tangiert mich nur peripher.
Du möchtest diese Redewendung
abschaffen? Ja, so wie auch das mit dem, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil.
Wer sagt denn, das tangiert mich nur peripher als Redewendung?
Oh, ganz viele Leute. Ich hatte schon häufig in verschiedensten Kontexten gehört.
Als das ist einfach normale, hochgestochene Sprache.
Ja, aber eine, aber die sich so ein verselbstständigt hat. Ja.
Die gehört. Ätzend.
Ist nicht gut, wenn das benutzt wird, weil.
Ja, also ist es okay, wenn es nicht sich verselbstständigt hat.
Ich habe auch das, schon wieder das Gefühl, dass ich mir das ausgedacht habe und überlegt habe, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. New York hat einen neuen Bürgermeister.
Ja, weißt Demokraten.
Du, weißt du, wie er heißt?
Nee, ja, ich habe es gelesen, aber.
Er heißt Eric Adams.
Ja.
Und ich kannte den Politiker Eric Adams vorher nicht. Ich habe jetzt von dem erfahren, als er diese Wahl gewonnen hat. Und habe das dann so gelesen als Nachricht bei tagesschau.de und musste so lachen, weil, weißt du, wer auch zufälligerweise Eric Adams hat?
Klingt wie ein Wrestler.
Nee, es ist der Sänger von Manowar. Und dieses Bild, was sich daraufhin in meinem Kopf ergeben hat, Manowar, eine leicht peinliche Metalband, die es seit den 80ern schon gibt. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt. Also ob die nochmal was machen. Der langjährige Gitarrist ist im Gefängnis wegen Kinderpornografie.
Oh nee.
Der frühere Schlagzeuger ist tot.
Und der Sänger moderiert jetzt New York.
Ja, wahrscheinlich gibt es Manowar nicht mehr, weil er sich auf seine politische Karriere konzentriert hat.
Und der Bassist reißt immer noch irgendwo Seiten.
Irgendwo reißt Joey DeMaio die Seiten aus dem Bass. Aber Eric Adams hat sich ein paar Hauttöne dunkler färben lassen und ist jetzt der Bürgermeister von New York. Das war ein schönes Bild in meinem Kopf. Eric Adams, muss ich drüber lachen, dachte ich, kannst du dich auch dran erfreuen?
Ja, kann ich. Wäre noch lustiger gewesen, wenn ich das gewusst hätte, dass der Sänger von Manowar oder Motorhead heißt, aber der heißt auf jeden Fall nicht Eric Adams.
Nee, der heißt Lemmy Kilmister und ist auch tot.
Ja, der New Yorker Bürgermeister ist nicht tot. Zumindest ist er erst am Donnerstag noch nicht. Vielleicht ist erst morgen.
Wer weiß, was in den nächsten 4 Stunden noch so passiert.
Aber ich glaube, er ist auch noch nicht vereidigt.
Das heißt, es wäre nicht so schlimm?
Das heißt, es wäre nicht richtig, dass wenn Eric Adams stürbe, dass dann der New Yorker Bürgermeister töte.
Ja, okay. Benni, wie geht es dir denn eigentlich?
Warte, wie kann man das eigentlich machen in Konjunktiv? Das geht nur mit wäre, tot wäre. Schade, ich finde, man sollte das zusammenziehen können.
Sag nochmal den originalen Satz.
Wenn er tot wäre.
Ja.
Also wenn er stürbe, wäre es nicht so, dass er tot wäre. Was ein echt komischer Satz jetzt ist für sich genommen. Aber statt tot sein würde, könnte man sagen tot wäre.
Ja.
Aber man kann es nicht noch zu einem Wort zusammenziehen. Ich habe ihm töte gesagt.
Ja, ich verstehe.
Fände ich schön, wenn das möglich wäre, grammatisch. Nee, ist es nicht.
Aber ich glaube, das Wort Tod hat auch eine interessante germanistische Besonderheit.
Welche?
Dass das da nicht geht, dass es da keine... Also musst du ja irgendwie...
Naja, du kannst ja behelfen. Mit töten würde es gehen. Es geht ja nur mit Verben, Tod ist ja kein Verb. Tötete, stimmt. Könntest du ja sagen.
Ja,
stimmt. Aber sonst kannst du auch sagen, es gibt kein Konjunktiv von Milch. Zumindest Tod ist ja besonders.
Ja, da hast du recht. Ich habe einen, ja.
Wenn es jetzt milchte.
Okay, also ich muss sagen, dass Substantive eine germanistische Besonderheit haben, wenn es um den Konjunktiv geht.
Man geht kann nämlich einfach nicht. Kein Konjunktiv
ist doch besonders.
Ist sehr besonders, denn mit Verben geht's ja. aber die Subjekte oder Substantive teilen diese Sonderbarkeit mit den Adjektiven.
Das heißt eigentlich...
Obwohl, man sagt ja durchaus...
Die Verben sind in der Minderheit.
Wenn es jetzt schon Frühling wäre und es schon alles grünte.
Aber das ist ja ein zum Verb um...
Ein Adverb.
Ein Adverb.
Nee, ist kein Adverb.
Kein Adverb.
Nein. Adjektiv bezieht sich auf Substantiv, Adverb bezieht sich auf Verb. Was ist denn, wenn es grünte? Es grünt ist einfach ein Verb.
Ja, ist einfach ein Verb.
Es grünt ist ein Verb. Aber es ist die einzige Farbe, die es als Verb gibt. Gehst du gerade alle durch?
Ja, ich gehe gerade
durch. Das Braun, das Schwarz, das Rote, das Bläut.
Schwärzen.
Bläut geht vielleicht noch. Man kann etwas schwärzen. Hast du recht. Und Bläut? Es bläute schon der Morgen. Der Morgen bläut nicht, der rötet eher, aber das kann man nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt.
Bläuen kann man doch sagen. Wenn man irgendwas einfärbt zum Beispiel, dann bläut man es. Aber was ist, wenn du es rot einfärbst?
Du rötest?
Und wenn ich jetzt hier herumrötete, könnte man das sagen, wie das so richtig konjunktiv. Wenn ich jetzt dein Bild rötete,
ja,
dann wärest du sehr sauer auf mich, zu Recht.
Weil dann das Bild rot ist.
Weil es dann ruiniert wäre, ja.
Durch die rote
Farbe. Weil ich es ruinierte.
Dadurch, dass du es rötetest.
Aber mit dem Ansatz kannst du jede Farbe zum
Liland.
Verb machen.
Orange. Oh,
Liland ist komisch. Orange. Aber grünt hat eine Sonderstellung.
Ja. Oder ist es einfach nur viel verbreiteter? Und alles andere ginge auch, aber die Einsatzmöglichkeiten sind vielleicht auch nicht so
umfangreich. Da beziehst du dich auf die Natur. Das ist ja eigentlich ein Sprachbild eher fast.
Ja.
Naja, das ist der germanistische Teil dieses Podcasts.
Ich hatte
vielleicht noch nicht ganz gewählt.
Nee, ich hatte noch eine germanistische Frage. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Schon vor langer, langer Zeit.
Und
das können wir gleich noch machen. Und zwar das Wort romantisieren.
Ja.
Kommt es von Roman oder von Romantik?
Romantik.
Und kommt Roman von Romantik? Das ist doch komisch, dass das, also das ist ja nicht nur derselbe Wortstamm, das ist ja das komplette und, Wort in dem anderen mit drin. Ja, Rom würde ich jetzt nicht in die Kategorie tun. Vielleicht
kommt Roman auch von Rom. Ich weiß nicht, woher das Wort Roman etymologisch kommt.
Was bedeutet denn Romantik etymologisch?
Naja, Romantik ist erstmal ja eine ich weiß gar nicht, was zuerst war, die Ära, die Zeitperiode oder das Wort romantisch. Ich glaube, dass romantisch sich eigentlich auf die Ära bezieht, der Romantik, die Literaturära oder die Kunstära.
Mhm,
dass in dieser Ära bestimmte Dinge sehr präsent waren als Motive in Werken, die als romantisch empfunden werden und deswegen bezieht sich das auf die Romantik.
Und das waren nun zufälligerweise irgendwelche Dinge, die Beziehung, Liebe und Partnerschaft vielleicht zum
ja, Thema hatten? Ja, Verträumtheit, weg vom Eigentlichen, Flucht in fremde Welten,
ja.
Vielleicht auch ein bisschen auf das Selbst mehr bezogen.
Ja.
Der Jüngling, der durch das Kornfeld streift und sich Gedanken über sich und seinen Platz in der Welt macht. So Sachen. Und da spielt natürlich die Liebe häufig eine große Rolle, denn Jünglinge in Kornfeldern, wie Jürgen Drews es einstmals war, die denken viel an die Liebe.
Und man muss sagen, das sind auch so Werke, da kann auch schon mal der Morgen bläuen, wenn man sich das, wenn man da mal so kommt, genauer reinliest.
Ja, da kommen diese ganzen schwülstigen Wortschöpfungen her. Und ich ist jetzt
sag mal so ein klassisches Werk aus der Epoche der Romantik.
Ich bin gerne mal, solche Fragen darfst du mir nicht stellen. Ja,
deswegen noch gerade.
Nee, lass das mal.
Entschuldigung, aber ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Schiller.
Nein.
Der hat doch auch so schwülstige Sachen gemacht. Ja, der ist ein Klassiker. Was ist
Klassik? Das ist der Klassiker. Die Klassik ist auch eine Epoche.
Okay, und war die vor oder nach der Romantik? Okay, lassen wir das.
Ich glaube davor.
Lassen wir das.
Aber da bewege ich mich auf super dünnem Eis. Ich habe das alles mal so ein bisschen gelernt, tatsächlich auch in Seminaren und so.
Aber
das sind diese Dinge, die einen nicht wirklich interessieren und deswegen nicht backen bleiben. Aber eigentlich musst du das wissen, wenn du bei Günter Jauch sitzt. Und es gibt Leute, die haben das Gefühl, Allgemeinbildung ist wichtig. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde, Allgemeinbildung ist wirklich scheißegal, völlig überschätzt. Und das ist so ein fucking Shit-Korsett, dass sich Leute, die sich das eingebimst haben, ohne Freude daran, dann müssen sie sich daran festhalten, dass ihr Leben keine totale Verschwendung war.
Wo kommt jetzt die Unterstellung her, dass das ohne Freude passiert?
Deswegen erheben sie da, auf jeden Fall muss das ohne Freude
passieren. Nein, auf gar keinen Fall.
Sachen auswendig lernen, die du nicht wirklich wissen musst und die du nicht anwendest. Allgemeinbildung ist genau die Definition dessen. Angewandtes Wissen ist wichtig, vernetztes Wissen ist wichtig, Sachen, die du brauchst, sind wichtig.
Das ist alles wichtig, aber
der ganze andere Kram, den brauchst du nur, um dir darauf dich geil zu fühlen und dich über andere zu erheben, die nicht durch dieselbe Scheiße gegangen sind, freiwillig oder gezwungenermaßen von ihren Eltern oder hässlichen Lehrern mit Warzen auf der Oberlippe.
Da möchte ich heftig widersprechen, weil ich einen nicht zu vernachlässigen Teil meiner Allgemeinbildung an wunderbaren Spieleabenden gespielten Quizspielen habe.
Ja, das habe ich noch nicht auch drüber nachgedacht. Diese Quizspiele sind eigentlich auch totaler Quatsch und ich verstehe gar nicht, was du daraus ziehst, weil das ist genau nur das, ist eine Abfrage von Wissen und auch eine Aneignung von Wissen, die du aber nicht brauchst, außer für weitere Quizsendungen. Es ist ein Zirkeljerk ohne Ende.
Aber du willst dafür plädieren, dass nur noch Alltagswissen und Handlungswissen und...
Nicht Alltagswissen. Wenn dich was interessiert, ist es ja geil. Also die Literatur kann ja super faszinierend sein und dann ist es auch spannend, sich mit den Epochen zu beschäftigen und was wann wie wo war. Aber eben nicht als Selbstzweck für ich weiß das. Das weiß man doch, was der und der geschrieben hat.
Es ist aber nicht immer nur Selbstzweck, weil erstmal, also der Begriff Allgemeinbildung umfasst ja so unfassbar viel. Dazu kann ja auch zum Beispiel gehören, wie das Wetter funktioniert. Und das ist ja auch etwas, was man dann in seinen tatsächlichen lebensweltlichen Alltag mit einbinden kann.
Nichts, was in der Allgemeinbildung enthalten ist, ist auf jeden Fall nicht wichtig oder relevant zu wissen. Es ist nur die Frage, ob es für dich relevant ist.
Ja, aber es kommt halt auf das Wissen an.
Und auf die Leute. Aber die Definition von Allgemeinbildung ist ja, das muss jeder wissen.
Ja, aber
es muss nicht jeder wissen, ob die Romantik also, vor oder nach der
Klassik kommt. Okay, du beschwerst dich jetzt primär über diese Haltung von Menschen, die andere schlecht machen, weil sie dieses eigentlich für den Alltag nicht basismäßig wichtige
Wissen haben. Ja, aber das ist Allgemeinbildung und das ist auch ein großer Teil von Schulbildung.
Nee, das ist nur der Umgang von Arschlöchern damit. Das ist doch jetzt nicht.
Warum werden bestimmte Sachen in der Schule vermittelt oder von früher nicht, damit man darüber bestimmte Kompetenzen hat oder sich die Welt erschließt, sondern weil man das wissen sollte? Aber erinnerst du noch Herrn Habermann, den alten Idioten?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe ganz viel vergessen aus der Schulzeit.
Naja, eigentlich wollte ich auf was anderes
hin. Aber jetzt mal ganz kurz, du bist jetzt irgendwie so rübergegangen zu einer Grunddiskussion über das Schulwesen in diesem Lande.
Weil ich keinen Romantiker benennen konnte.
Und damit hat das Schulsystem versagt.
Ja. Weil ich ein bisschen nachdenken würde, ich will einfach jetzt nicht daneben greifen.
Nein, es ist total in Ordnung, wir können
aber das Thema auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es natürlich sein kann, und da bin ich jetzt nicht sicher, dass die Epik, also die, nee, das ist Quatsch, die gab es auch schon viel früher. Ich habe jetzt überlegt, ob vielleicht Romane eine besondere Bedeutung in der Romantik hatten, als sie sich verabschiedet haben, eher von der lyrischen Form und anderen Gattungen, und da mehr drauf gesetzt haben. Denn eigentlich ist in den ganzen früheren Literaturepochen die Epik meiner Erinnerung nach nicht so relevant gewesen. Und es gab immer mehr lyrische Werke als epische Werke. Und dieses Ganze, das wurde immer gesehen als, eigentlich ist es ja die Dichtkunst. Du musst ja die Wirklichkeit verdichten zu etwas und kodieren und immer so. Dass du
deswegen ist ein Gedicht ein Gedicht, weil es verdichtet. Das ist spannend, das wusste ich nicht.
Verdichtet die Wirklichkeit. Und Romane sind halt eher so 1:1 Abbildung der Wirklichkeit. Dann ist er noch zum Kiosk gegangen und hat sich noch ein Paket Zigaretten gekauft. Deswegen wurde da ein bisschen immer frowned upon, auch von den echten LiteraturexpertInnen. Und musste die Epik erst von der Romantik wachgeküsst werden, so scheint es mir. Und wenn das so wäre, dann könnte es einen etymologischen Zusammenhang geben. Kann aber auch einfach sein, dass es nichts miteinander zu tun hat, Romantik und Roman.
Alles klar.
Aber es würde mich nicht wundern, denn früher hat man, glaube ich, nicht von Romanen gesprochen im Mittelalter. Es gab Romane auch im Mittelalter und ja, ich glaube möglicherweise sogar im Antiken, weiß ich nicht genau, aber damals hieß es halt einfach immer epische Werke. Egal. Okay. Übrigens auch ein Grund, warum sich Romane erst so spät entwickelt haben, ist, weil es früher viel weniger Möglichkeiten der schriftlichen Tradierung gab,
ja,
sondern die ja alle mündlich übermittelt wurden. Und deswegen hat es sich gar nicht gelohnt, irgendwie so einen Krieg- und Friedenscheiß zu schreiben, weil konnte keiner rezipieren. Und erst mit Buchdruck und so weiter und dann auch einer richtigen Verbreitung hat sich das rentiert für den kleinen Künstler, Schreiberling.
Vielen Dank, Karl Theodor zu Gutenberg.
Vielen Dank an dich, Karl Theodor,
für deine Haare.
Dass du gelernt hast, ein Buch zu schreiben und es dann auch gleich fleißig angewandt hast bei deiner Doktorarbeit.
Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das Wort tradiert benutzt. Und du benutzt es dafür, dass es so für mich so selten ist, dass ich das höre, finde ich erstaunlich oft. Aber ich finde es jedes Mal geil. Ich finde, tradiert ist ein extrem gutes Wort.
Ja, es gibt viele schöne Worte in der deutschen Sprache aus der
Richtung. Ja, aber das ist ein sehr besonderes, weil ich das nur im Gespräch mit dem, man hört die ganze Zeit nur irgendwelche Flaschen
gluckern.
Aber heute ist ja der Tag vor Allerheiligen, hätte ich fast gesagt. Der Tag vor meiner Hochzeit. Und wir wollen über Hochzeiten sprechen, weil ich möchte tatsächlich auch diese Folge gerne alles über Hochzeiten nennen.
Tatsächlich, oder müssen wir aber viel, wir haben leider eben schon im Vorgespräch viel über Hochzeiten gesprochen, aber ich möchte mal eine Sache am Anfang, weil bevor mir das entfällt, ich bin ja morgen dein Trauzeuge.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die eigentliche Aufgabe des Trauzeugen zu bezeugen, dass du nicht bereits verheiratet bist.
Ursprünglich, traditionell kommt es daher.
Also, dass es heutzutage keinen Sinn mehr hat, weil wir ein zentrales Einwohnermeldeamt haben und der Staat diese Daten hat, ist klar. Aber auch in der ursprünglichen Bedeutung finde ich das ein bisschen erstaunlich.
Ja.
Denn erstens, warum sollte irgendjemand das mit absoluter Sicherheit wissen, dass er es bezeugen kann, dass du nicht heimlich noch die Magd vom Nachbarsdorf geheiratet hast? Und zweitens, wenn du dir deinen eigenen Trauzeugen aussuchst und offensichtlich die Absicht verfolgst, die gesamte Anwesenheit, die Braut, den Standesbeamten alle zu täuschen, kannst du mich doch einfach zum Komplizen machen.
Ja, oder auf jeden Fall jemanden wählen, der es nicht weiß.
Entweder jemand, der es auf jeden Fall nicht weiß, oder jemanden, der Komplize ist. Und drittens, warum sollten so viele Leute die Absicht haben, mehrere Menschen zu heiraten, es geheim zu halten, dass man dafür so eine Institution wie den Trauzeugen braucht?
Alles gute Fragen, aber die Tatsache, dass es diese Tradition der Trauzeugenschaft gibt.
Übrigens kommt tradiert von Tradition.
Ich weiß. Spricht extrem dafür, dass irgendeiner dieser Dinge ein Problem waren früher.
Ich glaube auch.
Ansonsten macht man das ja einfach, so Check and Balances macht man ja nur, wenn es einen Grund dafür gibt.
Richtig.
Oder wenn das irgendwie häufiger mal ausgenutzt wurde, dass es das nicht gibt.
Vielleicht oder ein einziger sehr wichtiger Machthaber brauchte dieses Konstrukt, um so einen Doppelplot irgendwie zu machen.
Weil er tatsächlich mehrfach verheiratet, weil wenn er nicht nur mit einer Person verheiratet wäre, wahrscheinlich Frau, muss man in dem Fall sagen, nur dann würde er ja nicht dafür einstehen, dass das auf jeden Fall bezeugt werden muss.
Richtig.
Tatsächlich. Ist, weil ne, derjenige, der anklagt, ist selten derjenige, der verdächtig wird.
Genau.
Das stimmt in echt überhaupt nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, aber jetzt nochmal, verheiratet zu sein, bringt dir ja vor allen Dingen damals, dass du mit jemandem zusammenwohnen kannst, mit jemandem Sex haben kannst, mit jemandem Kinder kriegen kannst, mit jemandem Hausstand teilen kannst, ohne dafür irgendwelche negativen Konsequenzen befürchten zu müssen.
Ja.
Wenn du jetzt aber deine zweite Hochzeit, die du hast, verheimlichst, hast du ja diese ganzen Benefits nicht mehr. Das unterminiert doch alles. Was bringt denn eine verheimlichte Hochzeit dir über oder eine verheimlichte Ehe?
Naja, vielleicht sind das zwei Partner, Partnerinnen, die räumlich weit voneinander entfernt sind. Du bist viel auf Reisen.
Im Nachbardorf.
Im Nachbardorf.
I got a girl in Paris, I got a girl in Rome.
So wie Lou Bega,
genau. Lou Bega ist auch ein Alter, der hat auch keine Trauzeugen, oder der hat richtig viele.
Das kann halt wirklich keiner bezeugen, weil jeder kann bezeugen, dass er mit mehr als einer Frau verheiratet ist, weil er es immer wieder in seinen Songs erzählt. Das muss raus einfach. Bei Lou Bega. Ich habe eine Sonderspezialinformation für dich.
Ja.
Eine Sache, die mir mein Vater erzählt hat, als ich mit ihm über Hochzeiten gesprochen habe. Es war wohl früher, und mit früher meine ich so die Zeit, wo unsere Eltern geheiratet haben.
Ja, also noch nach der Romantik.
Und auch nach der Epik.
Epik ist keine Epoche.
Hast du das nicht vorhin gesagt?
Epik ist eine Literaturgattung und keine Epoche.
Ach, so wusste ich nicht.
So wie Lyrik.
Das wusste ich nicht. Gab es nicht auch die Epoche?
Die Prosa gibt es noch. Wie verhält sich denn die Prosa zur Epik? Es gab auch noch die Epikureer. Und die Etrusker.
Jetzt hören wir mal wieder zu.
Erdkruster genannt.
Also noch in den 80ern war es so, in den 1980ern war es noch so, dass, wenn man zur Ehe angemeldet war, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen bevor die Ehe geschlossen wurde, wurden die geplanten Eheschließungen für diesen Zeitraum draußen angehängt.
Ja.
So dass Leute noch hingehen konnten, um zu gucken, aber hier mit Tim Lange bin ich aber schon verheiratet.
Ja.
Da gehe ich jetzt mal hin und sage Bescheid. Also das von wegen Bezeugen und eventuelle Vorteile, auch das musste ja aber eingeführt worden sein. Von einer Behörde.
Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, dass man sieht, so was, scheiße, die heiratet, das geht gar nicht, da muss ich den nochmal schnell zum Duell herausfordern.
Ja, das war aber nicht die Idee. Es ging, glaube ich, wirklich darum, dass man.
Aber es war offensichtlich eine große Gefahr, dass sich Leute mehrfach verheiraten.
Genau.
Weil sie vielleicht die Mitgift mehrfach abgreifen wollten oder so.
Oder am Ende ist es entweder Geld oder Sex. Also es ging wirklich darum, zum Beispiel
mehr. Ja, gerade das mit dem Sex, das verstehe ich ja nicht, weil wenn es sozusagen völlig außer Frage steht, dass du außerehelich dem Koitus frönst, dann wir reden so viel über Germanistik, dass meine Sprache schwillt.
Wie ein steifes Glied.
Genau. Dann ist eine verheimlichte Ehe doch nicht mehr wert als eine Nicht-Ehe. Vielleicht ist es auch, weil du dich nicht scheiden lassen konntest. Du sagst, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt sitze ich hier in der Hölle und komme nicht raus. Egal, ich heirate einfach die Nächste. Merkt schon keiner. Das könnte sein.
Das könnte sein.
Statt einer Scheidung. Dann sagt einer, nee, mein Freund, du hast mir zwar zum Trauzeugen gemacht, aber jetzt erzähl ich mal dem Herrn Standesbeamten hier, dass du seit 22 Jahren schon bereits verheiratet bist. Dann hagelt es aber Watschen hinterher in der Nachbesprechung.
Heutzutage braucht man gar keine Trauzeugen mehr.
Richtig.
Man kann gänzlich ohne heiraten. Ja.
Aber wenn man welche hat, dann brauchen die einen Personalausweis.
Einen gültigen.
Einen gültigen. Ja. Sonst, also es geht nur entweder oder.
Ich glaube, das war das größte und schwierigste Projekt, was ich in den letzten 5 Jahren, wo ich dran beteiligt war und maßgeblich dafür verantwortlich, dass es vorangegangen ist, dich dazu zu bewegen, deinen Personalausweis zu verlängern.
Aber es hat einen schönen Nebeneffekt.
Na?
Ich habe einen gültigen Perso.
Ja, das ist kein schöner Nebeneffekt. Das ist der Hauptgrund, warum du das machen solltest.
Das Nein, der Hauptgrund ist die morgige Hochzeit.
Mit einem gültigen Perso.
Ohne die Hochzeit hätte ich mindestens noch 2 Jahre diesen Perso mit mir rumgetragen.
Wenn ich davon erfahren hätte, hätte ich das verhindert.
Ich habe diesen letzten Perso seit 10 Jahren gehabt. Und ich habe ihn, glaube ich, nie gebraucht.
Ja.
Vielleicht mal in Verbindung mit einem Bahnticket. Aber glaub doch nicht, dass der Schaffner da auf das Datum
geht. Dem Schaffner ist das egal, aber wir sind bei einer Behörde, verdammt nach Aktie.
Wir haben eine Ausweispflicht.
Beim Standesamt.
Ja, glaubst du, die machen das Cross-Checking mit der Taliban-Datenbank und gucken, ob ich eine Kalaschnikow unter meinem T-Shirt habe?
Was, wo kommen jetzt die Kalaschnikow her? Die gucken, ob der abgelaufen ist oder nicht.
Weil wir mit Taliban reden, also ich. weil ich dachte, was ist denn wichtig für die Sicherheitsbehörden, dass da kein Terrorist dich trauzeugt?
Nee, dass das alles eine Ordnung hat.
Oder ist es einfach nur, dass sie gucken, okay, wir haben viele verschiedene Punkte, wir dürfen nicht ständig unser Volk nach ihren gültigen Ausweisdokumenten abfragen, aber immer wenn mal einer sich in so ein Standesamt als Trauzeuge reinschleicht, dann gucken wir, ob alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann ringeln gleich die Alarmglocken in Scotland Yard.
Also ich sag mal, wenn du im Auto fährst, wo der TÜV abgelaufen ist,
ja.
Das muss ja auch gezielt untersucht und überprüft werden. Das ist
gefährlich, wenn der TÜV abläuft.
Das ist gefährlich und vielleicht ist es beim Personalausweis genauso.
Warum? Weil als ich jetzt den neuen beantragt habe, wurde nicht geguckt, ob ich inzwischen irgendwelche neuen Mutationen in mir trage oder ob ich, es wurde einfach ein, naja, wer weiß, was die in Berlin gemacht haben bei der Bundesdruckerei.
Hat ja auch einen Moment gedauert.
Vielleicht hat der Professor Xavier da noch mal ein bisschen von der Ferne mein Gehirn gescannt und meine Eingeweide.
Alles denkbar.
So eine Bundesbehörde. Weiß ich nicht.
Mir gefällt schon wieder sehr unser Themenspektrum, was so in den ersten knapp 30 Minuten...
Ich bin heute sehr assoziativ unterwegs.
Das ist ja mal was ganz Besonderes und überhaupt nicht anstrengend. Weil das ist auch immer genau der Modus, in dem du mich ständig unterbrichst, weil du versuchst, meine Sätze für mich zu beenden. Ja.
Und weil ich ein Feuerwerk an Ideen habe, die sofort raus müssen.
Ja, das ist schrecklich. Kannst du das bitte müh zurückfahren?
Du kannst dir das so vorstellen, du sagst was, das löst in mir einen Gedanken aus und der Gedanke ist wie eine Zündschnur von der Silvesterrakete.
Ja, aber...
Du kannst nichts tun, außer dich rasch entfernen.
Das würde dem Podcast sehr gut tun. Ich sage einfach irgendein Wort oder irgendein Thema und dann... Und dann geh. Und dann machst du den Rest alleine. Das wäre auch ich habe eine sehr besondere Folge angekündigt. Eine sehr besondere Folge bekommt ihr.
Dann erzähl mal ein bisschen was über Hochzeiten, Tim.
Ich weiß.
Jetzt nicht über deine, über Hochzeiten allgemein, auf denen du warst, wie du so zu Hochzeiten stehst, was du für Erfahrungen hast, woran du denkst, wenn du an Hochzeiten denkst. Deine eigene mal ausgenommen, was vielleicht gerade schwierig ist, weil sie direkt immanent ist, aber trotzdem gib dein Bestes.
Ich möchte das gar nicht so sehr thematisieren, weil ich das für ein nicht so spannendes Gesprächsthema halte.
Du hast gerade gesagt, die Folge heißt alles über Hochzeit.
Ja, aber da muss man doch jetzt nicht irgendwelche eigenen Hochzeitserfahrungen erzählen. Also, okay, pass auf, wir gehen auf die Meta-Ebene. Hallo Mark Zuckerberg, wir sind jetzt bei dir, bei Meta.
Im Metaverse.
Metaverse, da gehen wir uns jetzt hin.
Ein Metawurst.
Wie eine Zündschnur, ne? Da ist auch wirklich, das geht auch gar nicht anders.
Also, die Mini-Würstchen-Kette.
Ich habe manchmal, das was du beschreibst, sowas habe ich manchmal in Bezug auf unsere Handy-Notizen, dass ich eine fixe Idee habe und in dem Moment so doll davon überzeugt bin, dass es eine gute Idee ist, dass ich die in meine Handy-Notiz reinschreibe und nie darüber spreche, weil eigentlich eine Minute später ich schon weiß, es ist scheiße. Zum Beispiel steht seit bestimmt 2 Jahren da drin fast, einfach nur Justin Käse, weil ich irgendwann mal Just in Case gesagt habe und mir daraufhin dann dachte, wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, als Künstlernamen sich Justin Käse zu nennen. Und das fand ich in dem Moment richtig gut und dachte mir so, das wird ein gutes Gesprächsthema in der nächsten Folge und saß dann vorm Laptop und dachte mir, also das kann ich jetzt nicht erzählen. Das ist ja super lame.
Entschuldigung, aber es ist kein gutes Gesprächsthema. Aber mit der Einbettung in den Metakontext,
mhm.
Hat es voll funktioniert und hat sich gelohnt, dass du es ins Handy getippt hast insofern.
Gut, dass wir uns zu Marc nach oben aufs Metaverse gegeben haben.
Wie doll ich lachen musste. Ja.
Ganz, ganz neuen Kniff gegeben. Also, Hochzeitsfeiern können sehr unterschiedlich sein. Ich finde Hochzeitsfeiern fürchterlich, die meinen, alle Traditionsklischees bedienen zu müssen. Das geht mir auf den Keks. Ich war einmal auf einer kirchlichen Trauung, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, war auch entsprechend scheiße, weil ich einfach aber auch diese ganze Institution ablehne und mich ungern in Kirchen aufhalte.
Ich bin richtig gerne in Kirchen.
Weißt du, warum ich das nicht kann? Da bin ich...
Weil es so kalt ist.
Nee, weil...
Die Bänke so hart sind.
Ich darf dir auch einfach keine rhetorischen Fragen stellen, wenn du in der Gedankengeschwindigkeit unterwegs bist. Ich kann nicht in Kirchen drinstehen, ohne die ganze Zeit zu gucken, Alter, das ist alles geraubt. Der ganze Wert, der ganze Reichtum, der ganze Prunk ist alles, das gehört, das haben die einfach Leuten geklaut und weggenommen, um damit ihre Scheißhäuser bauen zu können.
Das habe ich doch neulich, als ich mal diese kryptische Handynotiz von mir entziffern wollte, mit Jesus, alles in deinem Namen, diese ganzen Privilegien und so, wie scheiße das für Jesus eigentlich ist.
Ja.
Der wahrscheinlich möglicherweise wirklich gute Absichten hatte. Und jetzt wird der immer ständig von der Kirche missbraucht, so wie kleine Kinder, um irgendwie die größte Scheiße zu rechtfertigen.
Und ihm hat man auch seine ethnische Herkunft weggenommen.
Auch die hat man ihm weggenommen. Und tatsächlich.
Man hat Jesus whitewashed.
Ja, aber wirklich. Und davon kann man auch ein Konjunktiv bilden. Und ich denke nicht an den Raub. Das ist eigentlich auch sinnvoll, an den Raub zu denken. Ich denke einfach an den Wert.
Ja, aber das kann man doch nicht trennen.
An den Wert, der da drin steckt. Und zwar, was da Menschen für Entbehrung hatten, in einer sowieso schon entbehrungsreichen Zeit, ohne die Wunder der modernen Technik, hat man ihnen auch noch das bisschen, was sie erwirtschaftet haben, unter den Füßen weggezogen, um noch so ein scheiß Relief da rein zu kloppen und noch irgend so ein Mosaikfenster herzustellen. Und alles für die Katz, damit dieselben Leute dann Buße tun können, sich in den Staub werfen können unter diesen prunkvollen Sachen, die sie selber erarbeitet haben und dann aber auch noch das Gefühl vermittelt bekommen, es handele sich um göttlich. Es ist keine Göttlichkeit, es ist Raubbau und Sklaverei. Und die Leute werden völlig irrsinnig auch noch dazu gebracht, zu den Dingen zu beten, die Symbol ihrer eigenen Ausbeutung sind.
Viel Spaß in Zukunft in Kirchen. You cannot unseen it.
Ich sitze immer noch gerne in Kirchen. Ich finde, das hat was. Also dadurch entsteht ja auch was, was irgendwie wirklich größer als Menschen ist, weil es halt auf Sklaverei beruht. Aber irgendwie ist das, finde ich, immer ein krass besonderer Moment. Und ich werde, genau wie alle anderen Leute wissen, ich werde sofort von der Atmosphäre, egal wie ich dazu stehe, gedämmt.
Ja, das kann ich verstehen.
Es sind demütig in Kirchen.
Es sind auf jeden Fall ganz besondere Atmosphären, die dort herrschen. Und das ist irgendwie woanders nicht so reproduzierbar. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Aber ich kann das wirklich, es ist ohne Witz so, ich fühle mich super unwohl, wenn ich anfange, genau über diese Dinge nachzudenken. Und irgendwann komme ich zwangsweise dahin. Und das gefällt mir nicht.
Ich finde es auch nicht schön. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und denke, schöne Atmosphäre oder so will ich auch heiraten oder das
würde nee,
ich
machen. Nee, aber halt besonders.
Sondern Atmosphäre. Einfach besonders, so wie ich auch einen krassen Regensturm irgendwie besonders finde oder so. Mhm. Ja, okay. Kirchliche Trauung.
Genau.
Findest du scheiße.
Finde ich fürchterlich richtig. Und also vielleicht gibt es das, aber ich glaube, es kommt sehr viel seltener vor, dass wenn Menschen Wert darauf legen, sich kirchlich trauen zu lassen, dass die dann aber auch gleichzeitig zu Menschen gehören, die nicht so diese ganzen Traditionen haben wollen. Weil ich finde, das geht häufig Hand in Hand. So mein Klischee in meinem Kopf. Es gibt da bestimmt auch Ausnahmen. Vielleicht stimmt es auch einfach gar nicht, aber irgendwie finde ich, passt das in meinem Kopf ganz gut zusammen. Und je traditioneller, ich meine, es fängt für mich schon mal mit Platzkarten an. What the fuck? Wir sind doch alles erwachsene Menschen.
Das machen so viele Leute.
Ja, aber wozu? Also ich weiß, was die Idee dahinter ist, aber automatisch, ich meine, du kommst auf eine Feier und du möchtest eine schöne Zeit haben und das kann ja auch alles großen Spaß machen trotz dessen, aber warum denn überhaupt diesen Gedanken machen zu müssen, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich sitzen darf.
Nein, das Problem ist, es geht, glaube ich, um Kontrolle.
Ja,
geht es. Du gibst so viel Geld aus und es ist mit so viel Erwartung aufgeladen und es ist in vielen kulturellen Zusammenhängen, sozialen Zusammenhängen und familiären Zusammenhängen ist es so aufgeladen mit einem Wert, dass du dem gerecht werden musst. Es ist eine Pflicht und eine Verantwortung, die du trägst. Und deswegen versuchst du, so gut du kannst, diese Situation zu kontrollieren. Alle sollen sich wohlfühlen, niemand soll sich auf den Schlips getreten fühlen. Du musst die Quadratur des Kreises machen, um die Sitzordnung so zu machen, dass niemand sich niemand zu weit vom Brautpaar wegsitzt, niemand an einem Tisch sitzt, dass die Konflikte aufgelöst werden. Du willst nicht, dass ausgerechnet auf deinem wunderbaren Tag die ganze Familie auseinanderkracht. Ja, und das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern Ausdruck des Problems. Ausdruck der problematischen familiären- und Freundschaftskreiszusammenhänge.
Ja, aber ich würde einfach, so viel kann man verraten, morgen nicht groß gefeiert.
Das wird auch keine Platzkarten geben.
Exakt. Da, große Feier ist nächstes Jahr geplant und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass es keine Platzkarten gibt. Das Einzige, was ich vorher entscheiden möchte, ist, wer mit mir am Tisch sitzt. Und zwar einfach aus egoistischen Gründen.
Das ist wie damals bei deiner Geburtstagsfeier, wo du entschieden hast, wer deine Knöpfe auf den N64-Controller drücken darf, aber nicht den Analogstick.
Genau.
Das ist zu viel Macht.
Nur ein aber auch.
Ich war auf nicht wenigen Hochzeiten.
Ja.
Ich glaube, ich war auf einer Hochzeit, auf der es keine Platzkarten gab. Das war ja auch die coolste von allen.
Ja, weil es, warum ja, denn, zwei. Warum ja, denn, eine. Warum denn nicht locker?
Ja.
Warum denn nicht einfach locker? Das hilft doch allen.
Ich glaube, die Leute rechtfertigen das so, dass sie das sagen, es ist einfacher. Man hat einfach den Stress nicht. Man kommt nicht über Erna an.
Man hat auch viel mehr Stress, sich vorher zu überlegen, wer irgendwie neben dem rassistischen Opa Manfred sitzen muss.
Einfach den Rassisten ausladen ist die Lösung.
Ja, aber das ist ja manchmal keine Option.
Es ist ganz viel Konfliktvermeidung. Oder der Versuch, etwas zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist.
Was nicht kontrolliert werden sollte.
Und am Ende sind die Leute trotzdem unzufrieden und meckern und beschweren sich. Und dann hast du sowohl das Geraffel vorher als auch den Ärger hinterher.
Ja.
Und es kostet viel Geld. Es ist es alles nicht wert. Ich war auf ganz wunderbaren Hochzeiten. Ich war auf sehr unangenehmen, schlimmen Hochzeiten. Und ich war auf so einer Mischform, wo all das gemacht wurde, was ich nicht mag, es aber trotzdem ein schöner Abend wurde. Das gibt es durchaus
auch. Das kann es geben, ja, das stimmt.
So, weil einfach dann die Leute nett sind und dann passt das irgendwie schon alles. Ich war auf erstaunlich vielen Hochzeiten inzwischen und die waren so unterschiedlich.
Heftig unterschiedlich, ja.
Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber unterm Strich erstaunlich, dass unsere Generation häufig so brav und bieder und klassisch heiratet. Ich glaube, deutlich häufiger als bei unseren Eltern das der Fall war.
Ich habe auch den Eindruck, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil es, was man sagen muss, falls irgendjemand da draußen beim Zuhören irgendwie eine Hochzeit plant, ich möchte euch einen großen Tipp geben, wenn ihr nach irgendwelchen Dingen fragt, also euch so informiert über Catering, über DJ, über Blumen, über, wie hier, wie heißt das, wenn man irgendwo schmückt? Deko. Egal worum es geht, sagt niemals, dass es für eine Hochzeit ist, weil sobald das die Thematik Hochzeit damit ins Spiel kommt, alles doppelt so teuer ist mal. Nur weil es für eine scheiß Hochzeit ist. Das ist richtig krank, das ist so eine heftige Maschinerie dahinter. Das ist fürchterlich. Und dadurch haben die aber auch ein Interesse, diese ganzen geldverdienenden Klischees in die Köpfe der Menschen reinzupumpen. Ich gucke nun unfreiwilligerweise häufig Brautkleidsendungen mit und es ist alles darauf ausgelegt, also auch da gibt es mal unkonventionelle Bräute, die mal ein schwarzes Kleid wollen oder die im Dirndl heiraten, weil sie aus Bayern kommen. Aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, wie viel ist das Budget, wie teuer ist das Kleid, welche Farbe hat das Kleid.
Und es wird dann auch so schnell so unpersönlich. Ich finde, das hat, also es geht doch um das Brautpaar. Und die ganze Industrie, die Maschinerie machen ja alles da drüben. Die schönste Hochzeit, auf der ich war, neben der, auf der wir beiden waren, die einfach auch super special und besonders war.
Wo wir in der Folge alles über Partys gesprochen haben.
Richtig. Ein bisschen. Die war einfach so, dass die eine Location gemietet haben. Das war irgendwie so eine alte, mehrere alte Scheunen mit einem Innenhof von irgendwie einem Bauernhof oder so. Mhm. Und die haben einfach gesagt, komm vorbei. Und bringt jeder irgendwas Cooles zum Buffet mit.
Ja.
Und dann haben die da drin das so alles so mit ganz tausend von diesen billigen Ikea-Papplampen geschmückt, mit so geilen Lampen drin. Aber es war halt alles selbst gemacht, aber super simpel. Aber es sah trotzdem geil aus, so eine riesengroße Scheune, wo dann sich auf verschiedenen Höhen diese ganzen Papierbälle hängen. Und dann gab es halt ein Buffet, wo alle, jeder hat halt eine Sache gemacht, aber sich voll viel Mühe gegeben. Aber es waren halt nicht die klassischen, hier ist jetzt das Rinderfilet auf Bohnensalat, sondern irgendwelche besonderen Sachen, die alle cool waren. Sie mussten kein Geld fürs Catering ausgeben. Es gab keine Platzkarten, sondern alle haben draußen auf so Bierbänken und Tischen in diesem rustikalen Innenhof, fehlte nur noch das Schwein um uns rumlaufen. Und dann haben die, die da nicht gewohnt haben, kein Hotel in der Nähe hatten, haben im Heu geschlafen nachts, in der Scheune. Und es war ein so geiler Abend. Und es war persönlich und nett und lustig. Und es gab Feuer und es gab Party und es waren alle gut drauf. Und die haben wahrscheinlich viel weniger Geld gezahlt als die ganzen anderen. Hatten kein Problem mit Tischkarten und mit irgendwelchen Beschwerden. Es war einfach ein richtig toller Abend. So kann man es dann halt auch machen. Ja. Wenn man es denn überhaupt will. Ich habe das halt gar nicht gemacht. Und da gibt es auch immer noch einige Bekannte, die meinen, ich würde ihnen noch eine Hochzeit schulden. Weil ja alle geben mir sehr viel Geld aus und jeder kriegt was und jeder gibt was. Und so gleicht sich alles aus.
Und jetzt wird von dir verlangt, dass du noch eine große Party schmeißen
musst. Ich schulde denen noch eine Party.
Was sind das für Leute? Das
ist ein bisschen weird, ne?
Ja, sehr. Sehr. Schuldest den Scheiß direkt. Du hättest mir damals geschuldet, mir Bescheid zu sagen, dass du heiratest, bevor du heiratest und nicht erst danach per WhatsApp. Aber das ist lange vorbei mittlerweile. Aber da war ich angepisst, kann ich dir sagen.
Ja, warst du einer von wenigen.
Da war ich richtig angepisst. Das habe ich
als... Meine Schwiegermama auch.
Als persönlichen Verrat erster Güte.
Aber macht es das nicht ein bisschen romantisch?
Null! Was ist denn daran romantisch?
Das macht es romantisch, weil es nur wir beide, also du nicht, sondern ich und meine Frau wussten davon, es war einfach nur was zwischen uns. Aber nur für uns, zwischen uns, niemand anderes. Das ist doch die höchste Form
des
Pärchentums.
Romantik hat da ja inhaltlich gar keine große Rolle gespielt, wenn ich das so sagen
darf. Ja, schon, aber irgendwie in der Sache doch schon. Wir haben uns ein bisschen wie Thelma und Louise gefühlt.
Und davon abgesehen, macht es das nur noch schlimmer, weil das ja bedeutet, dass es ein Geheimnisspektrum bei dir gibt, wo nicht mal ich Zugriff drauf habe.
Ja, sicher.
Das will ich nicht.
Aber mit meiner Frau gibt es das nicht.
Ja, das ist doch schlecht für mich.
Ich weiß nicht.
Im direkten Wettbewerb habe ich verloren. Ich bin sehr kompetitiv.
Ja. Ich gehe davon aus, dass das bei uns auch, also andersrum auch so ist.
Nee.
Ist das Geheimnisspektrum zwischen uns kleiner als zwischen dir und deiner zukünftigen Ehefrau?
Das weiß ich jetzt. Potenziell. Da müsste ich länger drüber nachdenken.
Wenn du die Frage nicht klar mit Ja beantworten kannst, musst du alles zurücknehmen, was du eben gesagt hast.
Nee, ich kann ja durchaus auch Sachen von dir verlangen, die ich selber nicht bereit bin
zu tun. Das stimmt, kannst du.
Das kann ich auch machen, das machen Menschen ständig.
Ja.
Das ist eigentlich sogar ein ziemliches Grund. Also man muss das einfach machen.
Ja, muss man?
Nee. Aber man könnte den Eindruck bekommen, dass man es machen muss, weil so viele das machen. Ja, ich bin Opposition. Ich bin in der Opposition heute. Ich habe das Gefühl, ich muss dein Korrektiv sein.
Habe ich noch irgendwas zu Hochzeiten zu sagen?
Ich weiß nicht. Doch, eine Sache ist wichtig. Hochzeitsparty, so wie viele Partys, aber da ganz besonders, stehen und fallen mit der Qualität des DJs. Behaupte ich. Ist eine These von mir, weil der wesentliche Unterschied, also der Kategorien gute nicht so und nicht so gute Hochzeitsfeiern, auf denen ich war, waren immer in direktem Zusammenhang auch mit dem DJ.
Weißt du, was, glaube ich, einfach die Menschen teilt in zwei Gruppen? Nicht gleich große, aber zwei Gruppen. Es gibt viele Leute, die sagen, eine Party ist nur dann eine Party, wenn getanzt wird. Und es gibt Leute, die sagen, Tanzen ist für mich kein essentieller Teil einer Party.
Ja.
Es gibt auch Leute, die sagen, ein Essen ist nur dann ein Essen, wenn es einen Nachtisch gibt. Und andere Leute sagen, das war fantastisch, ich brauche keinen Nachtisch. Ich glaube einfach, dass die Tanzbären nicht verstehen können, dass es auch anders sein kann
für das andere. Das würde ich so nicht
unterschreiben. Also meine Frau gehört zum Beispiel, sie sagt, eine Party, und bei der nicht getanzt wird, ist keine Party.
Mhm.
Und ich sehe das anders. Aber ich finde es auch, dass das dazu beiträgt und die Stimmung hebt und so weiter. Aber ich habe immer auch ein bisschen eher den Eindruck, dieses lange Getanze, also wenn das irgendwie ein Teil des Abends ist, aber dieses andauernde, stundenlange Getanze verhindert alles andere. Verhindert Humor, nicht unbedingt, man kann auch Spaß auf dem Dancefloor haben, aber Gespräche und Austausch und besondere Momente und so. Und es ist einfach so eine große Mauer des Tanzens, die andere Sachen zur Seite drängt.
Ja, also ich kann beides.
Ich auch.
Und ich glaube, eine richtig gute Party, so wie ich sie definieren würde, lässt Raum für beides gleichermaßen. So das viel stimmt. Und auch ohne Zwang, dass was passieren muss. Aber wer möchte, kann jederzeit. Aber es gibt genügend Räumlichkeiten, Möglichkeiten, wie auch immer, sich auch von der Tanzfläche zu entfernen, um eben genau diese ganz besonderen Gespräche aufführen zu können.
Ja, diese Dynamiken sind natürlich auch schön, wenn es irgendwie, dann kommen bestimmte Songs und dann gibt es wieder so eine Welle, genau. Und dann klingt es wieder ein bisschen ab.
Und ich finde, eigentlich schließt sich das gar nicht gegenseitig aus, weil gerade wenn diese Parameter erfüllt sind auf einer Party, dann können sich ja beide Einstellungen gleichzeitig wohlfühlen, ja. Und auch mal hin und her wechseln.
Ja.
Und ich finde, und wenn jemand sagt, ich muss die ganze Zeit tanzen, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich das vielleicht gar nicht so häufig machen kann, dann ist es ja auch okay.
Also die Hochzeit, auf der wir beide waren, von der wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, da war es ja einfach ein einziges, gleichzeitiges, alles wunderbares.
Ja,
ja,
einfach mit einer krassen Energie.
Genau. Und da ging das, aber ich habe das zu häufig überlebt auch, dass man dieses klassische, irgendwann sind alle ein kleines bisschen betrunken als man selber und dann ist das so ein bisschen mit der Brechstange, dieses, oh, jetzt aber mit dem Song müssen wir auf die Bühne und kommen und es ist alles dann so ein bisschen drüber und affektiert und man fühlt sich etwas fremdschämig und es ist dann ist es auch irgendwie sehr formelhaft. Dann stehen die draußen mit ihren Hemden und ausgezogenen Kets und rauchen und dann kommt aber der Song, wo alle rein müssen zum Dancen und ich habe das Gefühl, es ist dann wenig selbstbestimmt. Für mich müssen Hochzeiten zwei Sachen sein. Es geht um die Ausrichtenden. Es sollte die sollten bestimmen, dass es für sie gut ist und natürlich gerne versuchen, allen eine gute Zeit zu machen. Und es muss irgendwie alles ein bisschen für die Leute selbstbestimmt sein. Ich finde, Hochzeiten sollten möglichst wenig Zwang auf Gäste und das Brautpaar ausüben.
Ja,
zum Beispiel Angebote durch Platzkarten. Schaffen, Räume schaffen,
ja.
Gutes Essen meinetwegen bereiten oder irgendwie organisieren, dass die Leute eine gute Zeit haben können, ohne dass sie das Gefühl haben, jetzt muss ich zur PowerPoint-Präsentation, dann muss ich tanzen, weil der geile Song kommt, jetzt muss ich hier noch die Rede von Onkel Günther hören und danach müssen wir alle Shots trinken und richtig laut kreischen dabei. Das ist nicht meine Vorstellung von einer guten Hochzeit.
Nein, das sind halt diese ganzen Klischees, die du da gerade aufgezählt hast.
Und ich habe sie aber schon durchaus erlebt. Ne?
Ja, sowas gibt es in mehr oder weniger starker Ausprägung. Es gibt auch die haben ein Teil das, also sind teilweise ungezwungen, aber haben trotzdem immer diese ganz festen Programmpunkte, wo jetzt aber auch alle aufpassen müssen. Ich bin ja auch überhaupt kein großer Fan von Hochzeitsspielen, vor allem, wenn es zu viele sind, weil das ja auch irgendwie so einen Abend in der Dynamik völlig zerstören kann. Ich war mal auf einer Hochzeit, da hatte ich auch das Gefühl, man hatte gar keine Zeit, irgendwie mal mit Leuten zu reden, weil man hatte gerade ein Gespräch begonnen und dann war da die nächste Rede und der nächste Song und das nächste Spiel. Und das war auch irgendwann einfach, hatte man keinen Bock mehr da drauf.
Ja.
Und das ist dann auch, du sprichst ja auch nicht für den
Abend. Das ist auch, ich habe schon mal Trauzeuge, ist auch nicht ganz einfach, weil das ja nicht irgendwie, alle Leute, die was machen wollen, sind ja nicht die, die es am Ende zusammenführen. Sondern nicht jeder denkt, er hat eine besonders coole Idee, aber in der Masse schlägt es dann halt irgendwie. Und dann liegt es an den Trauzeugen, das zu ordnen und ein bisschen zu kanalisieren und im Zweifel auch ein bisschen wegzudrücken.
Ja, einfach auch Nein zu sagen.
Ja.
Ich meine, es muss ja reichen und okay sein zu sagen, ich weiß for a fact, dass das Brautpaar das nicht möchte in der mit so vielen Sachen. Deswegen sieh bitte davon ab.
Das war übrigens eine Rolle, die mir sehr gelegen hat.
Ja, das hast du schon häufig erwähnt, wie gut du das gemacht hast.
Ich habe das irgendwie, es ging gar nicht so sehr um das, wie gut ich das gemacht habe, sondern wie viel Spaß ich darin hatte.
Ja.
Wie sehr ich darin aufgegangen bin, weil ich das eigentlich auch, ich kannte viele nicht, ich fand irgendwie auch die, es war irgendwie ein bisschen schwierig und anstrengend, aber ich habe mich da so reingegroovt und habe dann einfach Master of Ceremonies gespielt und das hat mir super viel Spaß gemacht. Einfach diese Bühne zu haben, ich glaube, ich muss auf eine Bühne. Ich glaube, ich brauche
mich. Man hat ja auch
Sebastian Puffpaff werden
sollen. Man hat ja tatsächlich, abgesehen vom Brautpaar, wenn man seinen Job ernst nimmt, auf jeden Fall, hat man ja wirklich so die zweite Hauptrolle. Man ist ja irgendwie überall, jeder kennt einen nach einer bestimmten Zeit. Man läuft wichtig darum, man organisiert, man macht Ansagen.
Aber das, genau das, ich, auch im Job, mir liegt ja immer so ein bisschen das Krisenhafte.
Ja.
Und gerade dieses spontan, oh Gott, wir haben ein Problem, das dann irgendwie mit Ruhe wegzumanagen und dann, auch wenn ich sonst mich eher gerne in den Vordergrund spiele und selbst im Mittelpunkt stehe, da ist es tatsächlich auch mir gelungen, das zwar zu machen, aber nicht mich so selber zu inszenieren, sondern ein bisschen das Brautpaar scheinen zu lassen und den Abend. Und das macht mir, vielleicht soll ich sowas machen, beruflich.
Wedding Planner. Wie Frank, ja.
Frank, ja. Aber mehr Wedding Performer wäre ich gerne.
Ja, das geht ja Hand in Hand.
Macht Frank auch auf den Hochzeiten selber dabei dann eigentlich?
Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht doch. Eigentlich müsste das so sein, ja.
Das ProSieben-Team kommt doch bestimmt auch mit, oder nicht?
Also ich kenne irgendeine Show, aber die ist irgendwie anders. Nee, ist Vox, glaube ich. Ist anders aufgezogen. Da ist, da gibt es verschiedene Hochzeiten, die jeweils von den Brautpaaren geplant wurden und er bewertet die über Videoanalyse. Und die anderen...
Ist das scheiße?
Ja, das ist eine richtige Scheiße. Nur 4 Hochzeiten und eine Traumreise heißt das. Wer am Ende die meisten Punkte bekommt, gewinnt eine Traumreise als Flitterwoche.
Ja, die geilste Hochzeit war.
Ja.
Ist es nicht schon schlimm genug, dass sowieso immer alle hinterher die Hochzeit bewerten?
Ja.
Der DJ war so, das Essen war...
Ja. Und also sie müssen sich gegenseitig bewerten und Frank dann am Ende auch nochmal und wer dann die meisten Punkte hat. Ich meine, ich würde natürlich auch dem anderen Paar, egal wie geil die Hochzeit ist, sagen, es war scheiße, du kriegst
von mir nur einen Punkt. Ja, vielleicht ist es so, dass du staffeln musst, so wie bei Eurovision Song.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so. Aber wäre natürlich klug, aber ist auch egal. Ich will jetzt nicht so lange über dumme Vox-Sendungen sprechen. Wir haben schon viel zu viel über First Dates gesprochen in unserem Podcast. Aber immer noch ganz gute Serie. Okay, ja, Hochzeiten. Ich glaube, wir haben das jetzt abgerundet.
Okay. Es war ein bisschen so eine Pflicht. Wir mussten heute über Hochzeiten
reden. Ich habe auch das Gefühl, dass du, mein Freund, in den letzten Folgen aus irgendwelchen Gründen davon ausgehst, dass dieses alles über, wenn wir uns das vornehmen, auch wirklich ein langes Beschäftigen mit der Thematik.
Ist es so? Kann sein. Wäre falsch.
Ja, wäre falsch, weil war ja auch sonst nie so. Beziehungsweise ja, nur mal kurz. Ja,
eben habe ich halt, weil du gesagt hast, heute, du hast gesagt, du möchtest die Folge so nennen.
Ja.
Da hätte man noch was ganz anderes draus machen
können. Komplett alles. Können wir auch aber noch.
War jetzt nicht schlecht. Ja, wir haben noch ein paar Minütchen.
Ein paar Minütchen Zeit haben wir noch.
Minütchen Zeit.
Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich bewiesen habe in meinem Kopf philosophisch, dass wir auf jeden Fall nicht in der Matrix leben können.
Ja, sag mal.
Ich hatte meinen René Descartes-Moment.
Ja.
Ohne Witz.
Die kopernikanische Wende.
Ich weiß genau, wie er sich gefühlt haben muss, als er da an seinem Feuer saß und sich ihm eingefallen ist, dadurch, dass er das Feuer spürt, das kann er gerade nicht träumen. Das war ja so im Wesentlichen sein Beweis dafür, dass nicht alles, was man erlebt, eigentlich ein Traum ist, von dem man aber nicht weiß, weil man mittendrin ist. Und
da wusste er auch nicht, was mit seinem Hirn theoretisch gemacht werden könnte, wenn er ein paar Elektroden angeschlossen
werden. Richtig, aber ich halt, also in der Matrix-Welt ist es ja so, dass die Menschen nur gezüchtet werden als Batterien aus irgendwelchen Gründen. Das ergibt gar keinen Sinn, ey, wenn diese Maschinenwelt diese Technologie hat. Du kannst doch nicht erzählen, dass ein Mensch in der Energiegewinnung das Beste ist, was die zur Verfügung haben.
Ich glaube,
es geht
nicht um Volt.
Sondern?
Ich glaube, es geht um irgendeinen so Menschensaft.
Ah, okay. Das müssen schon Menschen sein.
Ja.
Ich dachte, es sind einfach nur Batterien.
Weil sonst, was meinst du, wie viel Strom die Matrix kostet,
frisst? Ja, richtig.
Und woran die alle hängen und wie da geht da überall Strom durch
und ja, so. Und das
können die Menschen gar nicht wiedergeben.
Das können eben nicht, genau. Nee. Das hätte ich, oder okay, es gibt sehr viele Menschen, vielleicht geht es doch irgendwie.
Nee, nein. Jeder Mensch braucht selber schon mehr Strom, als er geben kann. Bin ich überzeugt von.
Ja, dann ist da ein heftiger Plotpoint.
Und dann noch diese Drohnen, die da rumfliegen.
Also
und
eigentlich reicht das ja schon zu sagen, wir können nicht in der Matrix leben, weil es kann, ist einfach nicht energieeffizient. Aber meine eigentliche These ist, dass wenn wir wirklich in einer Welt leben würden, die uns virtuell vorgespielt wird und dass das quasi computerprogrammiert ist, dann wäre es aus Perspektive der Computerprogrammierenden extrem dumm, die Möglichkeit in den Menschen einzubauen, darauf mit Gedankenkraft zu kommen. Weil wenn sowieso alles fake ist und alles nur ein Computercode ist, könnte man ja auch den Code an der Stelle umschreiben, dass das überhaupt nicht möglich ist. Aber du schreibst
ja nicht die Menschen um. Die Menschen sind ja nicht programmiert.
Doch.
Oder?
Naja, doch.
Nein, die Menschen sind doch einfach die Menschen.
Nee, die können doch kurz anrufen, machen. Oh, jetzt kann ich einen Helikopter fliegen. Die kriegen alles draufgespielt. Alles ist vorprogrammiert.
Das ist ein ganz schöner Bullshit. Alles.
Totaler Bullshit. Das kann nicht funktionieren.
Weißt du, welcher Plot mich in Serien und Filmen super inzwischen. Früher fand ich das geil als Kind, fand ich richtig geil. Aber inzwischen sehe ich das immer kommen. Wenn es irgendwelche Plots gibt, wo Leute in eine andere Welt gezogen werden, in eine Traumwelt, in den Geist eines anderen Menschen, in irgendeine Simulation oder so weiter.
Mhm.
Und sie aus der Simulation aufwachen, scheinbar, und irgendwann merken, ich bin noch in der Simulation.
Ja.
Ich wollte nur denken, dass ich aufwache, damit ich denke, es ist vorbei. Und also dann,
der ganze Film Total Recall
zum Beispiel. Habe ich nicht gesehen. Aber das gibt es so oft und es ist ermüdend inzwischen.
Bei Total Recall ist es super, weil man es dann am Ende tatsächlich nicht so richtig weiß.
Ach so, weil es uneindeutig bleibt.
Es bleibt
so wie bei Inception.
Wie bei Inception, sehr uneindeutig. Aber es ist deutlich besser als Inception.
Ja, Inception führt dann ja mit der Kamera darauf, oh, guck mal, wie uneindeutig ist es. Guck mal, ich bin ein super Regisseur.
Guck mal, guck mal. Ja.
Inception hätte ich lieber nicht gesehen.
Ich finde es gut, ihn gesehen zu haben, hast aber er ist mal, halt schlecht.
Hast also du nicht mal schlecht, die Story gehört? Ich habe das nie verifiziert, dass der gesamte Film Inception auf einem Donald Duck Comic basiert.
Das habe ich noch nie gehört.
Es gibt eine Story, ich weiß nicht, ob ich es auf Twitter oder wo gesehen habe, wo die, ich weiß nicht, ob es die Panzerknacker sind, die in Dagoberts Kopf eindringen oder ich glaube, es ist vielleicht auch Donald oder so weiter. Und das ist so ein bisschen aufgezogen wie so, okay, pass mal auf, er streitet es aber viel loosely inspired by diesem Comic. Weil guck mal, die wollen auch in die Gedankenwelt so. Haha, ja, okay, aber passt auf. Und dann kommt noch was und noch was. Und dann kippen sie mit dem Stuhl um. Dann kippt Donald hinten mit dem Stuhl um und so weiter. Und es ist einfach 1:1 mit so vielen Elementen aus dem Film, diese Donald-Duck-Geschichte.
Aber die ist älter.
Und ich weiß nicht... Ja, das weiß ich nicht. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder das ist so, wie diese Sache sagt, dann wäre es einfach der absolute Wahnsinn. Oder es ist, wie es häufig bei Mickey und so ist, dass sie einfach nach dem Film die Story nacherzählt haben in ihrer Welt. Oder es ist so, dass irgendein Typ, der richtig gut zeichnen kann, einfach das fingiert hat. Aber wenn es Nummer eins ist, ist es einfach, hat er eigentlich das Drehbuch selber geschrieben, Nolan? Oder hat er
geschrieben? Entweder er oder sein Bruder.
Diese beiden. Dann haben sie diesen Comic gelesen und haben danach den Film gemacht.
Oder beide
zusammen. Weil sie dachten, das ist ja geil.
Also es gibt ich sogar möchte. Mit dem
Limbo und dann trifft er seine alte Liebe da wieder.
Ja, ich möchte dich insofern, glaube ich, enttäuschen, weil, wenn das so wäre.
Wüsste man das?
Dann also ich wüsste das auf jeden Fall, weil ich so oft irgendwelche Top 10-Listen von, also gucke, die genau sich um solche Themen drehen.
Dann ist es andersrum. Dann ist es wahrscheinlich ein Comic, der auf dem Film basiert.
Sowas gab es auch mal für Vom Winde verweht. Nur daher kenne ich die Geschichte von Vom Winde verweht, weil ich dieses lustige Taschenbuch hatte.
119.
Ja, war das nicht noch älter?
119 müsste es sein, 118, das ist auf jeden Fall in den 110ern.
Die Ducks vom Winde verweht.
Punkt, Punkt, Punkt. Die Ducks vom,
genau.
Vom Winde verweht.
Mit Donald
Butler. Das war das letzte lustige Taschenbuch, das kein Motiv auf dem Rücken hat, auf dem Buchrücken.
Ah.
Danach ging's los.
Dann ist es 119, ne? Weil 120 kann, ja. Fing es an.
Und der Name der
Daisy, Mimose. Daisy hieß Daislet O'Hara statt Scarlett O'Hara.
Ah ja. Ich habe, glaube ich, tatsächlich von Winde verweht mal irgendwann, als ich ganz jung war, mit meinen Eltern gesehen, diesen riesigen Schinken.
Langweilig, oder?
Faszinierend. Ja, aber wenn du sowas noch nicht kennst und so ein Mammutwerk und so, das ist dann auch faszinierend, auch wenn du die Hälfte nicht verstehst. Aber der Name der Mimose, das war eine der Geschichten, die mich so unendlich fasziniert. Und ich wusste damals nicht, dass es auf einem Roman basiert, weil woher?
Ja.
Fand ich so eine geile Mickey-Geschichte, hat mich so fasziniert. Und habe ich Jahre später The Real Shit von Umberto Eco gelesen und so viel wiedererkannt und fand es richtig geil.
Es ist ja auch ein sehr, sehr gutes Buch.
Ja.
Muss man mal sagen. Ein guter Klassiker.
Tja, erzähl mir hier ein bisschen was.
Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.
Von wann ist Inception?
2000.
Ja, das ist ja viel später. 2002 ist die Donald-Geschichte.
Ja, nee, das ist deutlich.
The Dream of a Lifetime bei Don Rosa.
Von 2000, Inception war irgendwie in den 2010ern. Irgendwie.
It's famous for sharing many similarities with the blockbuster Christopher Nolan film Inception, which was released 8 years later. Und wenn eight du dir years. Jetzt die... Several similarities have been noted to the film, including the plot similarities of entering the dreams to steal secrets and falling to exit dreams. The idea of Inception, however, was pitched to Warner Brothers by Nolan in 2001.
Aha.
Aber das heißt ja, dass Don Rosa geile Maulwürfe bei Warner Brothers hat.
Und der, die das schon weitergegeben haben an ihn.
Das kann doch nicht sein. Es ist so krass.
Vielleicht kennen die sich auch.
Aber wieso, kann auch sein.
Vielleicht kennen die sich.
Vielleicht ist Don Rosa einfach...
Vielleicht hat Christopher Nolan ihn gebeten, das als Mickey-Geschichte zu machen. Damit, zu testen. Genau, um zu testen. Und dann wurde dann vielleicht positiv aufgenommen. Und damit ist dann Christopher Nolan später hingegangen und hat gesagt, ey, sorry, meine Idee hat schon... bei den Ducks funktioniert, lasst mir jetzt mit Leonardo DiCaprio dasselbe nochmal machen.
Wie komisch, dass er 2001 eine Idee pitcht und 9 Jahre später den Film machen darf.
Ja, aber sowas gibt es ja ständig, dass irgendwelche Filme schon seit 30 Jahren geplant werden oder irgendwie durch verschiedene Transformationen gegangen sind und von verschiedensten Studios abgelehnt wurden.
Interessant.
Ja, gibt es immer wieder.
Also der Streit der Gelehrten hat kein Ende, man weiß nicht, wer hier von wem geklaut hat. Aber es ist, wenn es keinen Zusammenhang gibt, ist es ein wahnsinniger Zufall.
Das stimmt. Halte ich auch nicht für realistisch, dass es ein Zufall ist. Irgendwas, eine Erklärung muss es dafür geben, die nicht Zufall lautet.
Don Rosa ist übrigens der geilste Donald Duck-Zeichner von allen. Noch geiler als Kyle Barks. Der ist so gut.
Ich überlege gerade, ob ich das einfach sofort bejahen würde. Nicht, weil ich es selbst beurteilen kann. Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus. Aber ob das das ist, was ich ganz häufig gehört habe, oder ob ich das immer nur von dir schon öfter mal gehört habe und das deswegen das glaube.
Don Rosa ist der, der diese krassen Bilder malt, wo einfach tausend Details. Das ist einfach, das ist ja häufig so, dass du einfach die Figuren hast und hinten hast du so einen relativ plain Background. Aber da ist auf jedem Bild so viel los und der macht diese ganzen Dagobert Klondike-Geschichten. Und
aber der malt und schreibt auch die Geschichten? Malt
und schreibt, ja.
Wow.
Kyle Barks ja auch gemacht. Machen die meisten, glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Bei den Duck-Comics.
Tatsächlich? Das ist aber doch gar nicht mal sinnvollerweise, also die beste Art davor zu gehen. Vielleicht können manche Leute viel besser malen als schreiben und manche können viel besser schreiben als malen.
Kongenialen Duo Uderzo und Goscinny,
genau.
Die Asterix-Comics gemacht haben, ist einer von beiden gestorben, nämlich der Schreiber. Und dann hat der Zeichner die Texte geschrieben
hinterher. Und wie war das dann?
Furchtbar.
Wirklich furchtbar? Ja. Interessant. Ja, guck mal. Da muss ja schon viel zusammenkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney das als Regel macht. Jetzt kommen nur Super-Genies, die beides gut können.
Nein. Aber ich kenne das, also viele sind halt so bekannt und es gibt auch so geile Reihen, wo die alle als so Anthologie veröffentlichen mit so riesigen Schubern. Und das sind eigentlich immer Einzelkünstler, soweit ich das weiß. Aber, I don't know.
Gibt bestimmt noch Ausnahmen.
Mit Sicherheit. Das möchte ich gerne alle wieder lesen. Das ist meine ganze Kindheit. So schön. So tolle Geschichten. So viel Abenteuer da drin. Ich habe so viel gelernt über Donald Comics.
Fürs richtige Leben, meinst du?
Ja, über Literatur und vielleicht auch fürs richtige Leben. Ganz viele Ideen sind in meinen Kinderkopf gepflanzt worden über diese ganzen Bücher und Geschichten.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dein Sinn und deine Freude an der Sprache damit viel zu tun hat.
Ja, danke Erika Fuchs auch an der Stelle.
Auch
die legendäre Donald-Übersetzerin.
Wird immer sehr gerne auch von Farin Urlaub als Inspirationsquelle genannt.
Erika Fuchs ist eine ganz große.
War
eine ganz große.
Doktor.
Dr. Erika Fuchs, ja.
Jetzt habe ich extra noch ein paar Zusatzinformationen eingestreut, um auch wirklich zu beweisen, dass ich das weiß, wer das ist. Allgemeinbildung. Es fühlt mich gut.
Ja.
Und ist das schlecht, dass ich mich jetzt gut fühle?
Nur wenn du dich über andere damit erhebst.
Tue ich nicht.
Wenn du von anderen auch verlangst, dass sie wissen, dass Erika
Fuchs ein Doktor ist. Im Gegenteil, ich freue mich sogar noch wenn das Leute nicht wissen. Ich erzähle ja gern Menschen was Neues.
Aber dann ist es ja, hat es ja nichts mit Allgemeinbildung. Allgemein heißt ja, dass es die Allgemeinheit weiß und nicht nur du. Und
du, die ganze Zeit geht es dir um das Wort Allgemeinbildung? Nein, so
wie es genutzt wird und wofür es steht. Das ganze Konzept von bimmst dir Scheiße im Kopf, die du nicht brauchst, damit du nicht schlecht dastehst in den Runden dieser Gesellschaft.
Ist es Allgemeinbildung zu wissen, wie viele Planeten das Sternsystem hat?
Ja.
Gehört es dazu zu wissen, dass Pluto mal dabei war und jetzt nicht mehr? Bevor du jetzt
was wieder falsch durcheinander bist. Jede dieser Informationen kann für sich super interessant sein, wenn du dich dafür interessierst.
Nee, ich will nur wissen, wie du ab wo du.
Ja, das ist alles Allgemeinbildung, natürlich.
Alles allgemein, okay.
Also ich habe keinen Anspruch an Allgemeinbildung, das ist nicht mein persönlicher, aber ich vermute, dass die hohen Herren, und ich nehme die Damen da aus, nein, die Damen sollte ich nicht davon ausnehmen, die sind manchmal genauso, was das angeht. Die hohen Herren und Damen der Gesellschaft, die erwarten das. Die erwarten, dass man schon mal ein paar Opern gesehen hat, dass man jeweils irgendwie ein Gedicht der großen. Ach, egal.
Also ich finde das manchmal so interessant. Du rennst durch dein Leben mit Klischeebildern und vermuteten Erwartungshaltungen anderer Menschen, die mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun haben. Also das merke ich an verschiedensten Stellen, dass du, wie bei dem Bubble Tea. Wenn du an Bubble Tea denkst, denkst du an Asi-Vollproleten-Getränk. Wenn ich an Bubble Tea denke, passt es für mich total in dieses Klischee des gentrifizierten Hipsters.
Ja.
Und also es gibt da drei Möglichkeiten. Entweder hast du recht und ich irre mich, oder ich habe recht und du irrst dich, oder
wir leben in anderen Bubbles.
Nee, oder es stimmt einfach beides irgendwie. Also es ist für beide gleichermaßen.
Moment, konkret beim Bubble Tea kann ich mir einfach vorstellen, dass das anders entstanden ist und sich dann irgendwie hinentwickelt hat. So wie die Kickboards damals. Ein Jahr lang haben irgendwelche Business-Leute mit dem Kickboards rumgefahren. Ein Jahr später haben das ihre ganzen Neffen und Nichten geschenkt bekommen und plötzlich war es ein Kinderding. Weil die gemerkt haben, dass es doch nicht cool ist. Und vielleicht war der Bubble Tea ursprünglich ein Gentrifizierungs-Hipster-Ding und dann hat es sich so seinen Weg durchgekrochen durch die Gesellschaft.
Wenn überhaupt, ist es umgekehrt, würde ich sagen. Weil ich ja denke, der gegenwärtige Zeitpunkt ist Hipster und nicht Prolet. Und das allein ist ja schon mal ein großer, heftiger Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch bei irgendwelchen Menschen, von denen du denkst, die sagen, man muss ein paar Opern gesehen haben, man muss irgendwelche Gedichte rezitieren können. Von wem denn?
Ja, von Menschen, die ich kenne.
Ja gut, aber dann ist das vielleicht ein kleiner Mini-Prozentsatz Kolibris.
Nein. Es gibt ja nicht umsonst, also das ist ja nun wirklich gerade bei Allgemeinbildung und ganz Günther Jauch baut darauf auf. Und natürlich gibt es das, dass Leute sagen, das weiß man doch und das hat man doch zu wissen und das gehört doch in den Kanon und du musst doch schon mal so.
Du kennst solche Leute.
Alle Quiz-Sendungen, die es gibt und die Popularität von Quiz-Sendungen bauen darauf auf, dass Leute vorm Fernseher sitzen und sich geil fühlen, weil sie Sachen wissen, die die KandidatInnen nicht wissen.
Boah, hast du ein schlechtes Menschenbild.
Und ich glaube einfach, dass ich andere Leute kenne als du und mit anderen Leuten Kontakt hatte.
Ja, aber jeweils haben wir das Gefühl, ausgehend von den Menschen, die wir kennen, auf die Allgemeinheit schließen zu können. Und wahrscheinlich stimmt beides einfach nicht.
Ich glaube, das hat gar nichts mit meinem Menschenbild zu tun, sondern damit, dass ich grundsätzlich nicht glaube, dass irgendjemand irgendetwas wissen muss, was für ihn
persönlich ist. Nein, aber darum geht es ja bei der Frage auch überhaupt nicht. Es geht jetzt wirklich nur um die Haltung der Menschen, von denen du da gerade Klischee
sprichst. Aber was glaubst du, warum gibt es Quizsendungen und warum sind die populär? Warum haben Leute einen Drang dazu, random Dinge zu wissen, mit denen sie konfrontiert werden und sich dann darüber Erfolg zu definieren? Du wirst belohnt dafür, dass du viele Dinge weißt, ohne Grund.
Ja.
Und zwar nicht, weil es ein Ausdruck dessen ist, dass du dich mit vielen Sachen beschäftigst und für viele Sachen interessiert. Denn so sind diese Quizzer noch nicht gemacht. Die sind so breit aufgestellt, dass es gar nicht möglich ist, dass man sich zufällig für all diese Dinge wirklich interessiert. Sondern es geht darum, dass du ganz viel liest, ganz viel aufsaugst, dir ganz viel merken kannst, mit dem Ziel, viel zu wissen und damit zu glänzen.
Nein, würde ich nicht so per se sagen, weil erstmal, es gibt eine extrem große Bandbreite von Quiz-Sendungsformaten. Und da gibt es die, von denen du sprichst. Wer wird Millionär gehört auf jeden Fall dazu, weil es ja auch wirklich sehr breit gefächert ist. Aber es gibt auch sehr themenspezifische Sendungen. Es gibt zum Beispiel die Leuchte des Nordens im NDR. Da geht es immer nur um Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Mecklenburg. Und aus jedem Bundesland, nördlichen Bundesland ist jemand und da werden dann Fragen zu beantwortet und da gibt es ganz, 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 ganz viele verschiedene. Und ich glaube, das
okay,
ist gar nicht... Moment.
Ja.
Es geht nicht primär darum, dass die Leute vor dem Fernseher sitzen und sagen, ich wusste das, der Idiot weiß das nicht, sondern dass man sich immer in diese Situation hineinversetzt, wenn ich da jetzt sitzen würde, weil man kann ja immer irgendwas gewinnen, sei es wenig Geld, sei es viel Geld, sei es eine Reise, whatever. Und ich glaube, es geht eher um den Abgleich. Was weiß ich jetzt und was weiß ich jetzt nicht? Aber nicht unbedingt mit, ha, ich bin geil und du nicht. Sondern auch, ich jetzt nicht gewusst, aber dafür kenne ich mich in dem Themengebiet besser aus.
Das nicht zwingend, aber auf jeden Fall ein Abgleich mit sich selber, was man weiß, mit dem Ziel, viel zu wissen, weil es offensichtlich gut ist, viel zu wissen.
Ja, weil man warum dann in einer solchen künstlichen Situation gut abschneiden würde, zum Beispiel.
Ja, und warum wirst du belohnt dafür, viel zu wissen?
Na, weil das spannend ist, dabei zuzugucken.
Warum? Also, warum ist das, weißt du, es ist bei allen Wettbewerben spannend, es ist auch spannend, das hat ja Stefan Raab vorgemacht, jeder Wettbewerb ist spannend, es ist spannend zu gucken, wer kann schneller aus Streichhölzern einen Turm bauen, wer kann schneller den Abgrund überqueren oder was auch immer. Aber warum wird spezifisch Wissen abgeprüft? Also natürlich, es funktioniert genau wie die anderen, aber dahinter steckt doch, dass es einen Wert hat. Es hat einen Wert, körperlich fit zu sein, schnell zu sein, sich mit anderen zu messen und so, auch in Duellsituationen. Das kann ich alles verstehen. Aber hier geht es nicht darum, zu trainieren, Hand-Augen-Koordination, Reflexe, Kraft oder sonst was, sondern es geht darum, zu vergleichen und zu trainieren, wie viele Bücher man gefressen hat.
Worum geht es beim Glücksspiel?
Geld zu gewinnen.
Ja.
Das ist keine Leistung.
Nee, aber warum muss
das dann ein Quiz... Das ist nur der Traum verkauft, um Millionär zu werden und damit wird Geld verdient. Das ist einfach ein reiner marktwirtschaftlicher
Prozess. So funktioniert doch Wer wird Millionär auch.
Ja, aber es funktioniert doch, weil die Leute davor sitzen und genau wie du es beschrieben hast, sich da reinversetzen und gucken, wie weit käme ich.
Ja.
Wie weit kommt... Und damit wird vermittelt, dass es einen großen Wert hat, wenn du viel weißt, egal ob du es brauchst oder nicht. Das bringt dir die Quiz-Sendung bei. Die Quiz-Sendung bringt dir bei... Es ist irgendwie peinlich, wenn du nicht weißt, was der längste Fluss der
Erde ist. Warum muss es denn immer gleich peinlich sein?
Ja, weil so funktioniert doch diese Sendung. Der ist schon bei der 500-Euro-Frage gescheitert.
Aber diese Diskussion gibt es doch über...
Du musst mal meinen Vater sehen, wenn mein Vater vor Günther Jauch sitzt, ist jeder Kommentar wie, was überlegt er denn da überhaupt?
Okay.
Jetzt und meine Mutter will ihn dann immer prügeln, weil er so herablassend ist.
Jetzt weiß ich, warum.
Daher kommt mein Menschenbild.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Aber auch ansonsten, das ist genau, was ich sage. Es ist ist irgendwie offensichtlich ein Wert, Dinge zu wissen, egal wofür du sie wissen musst. Und das finde ich problematisch, weil das Schulsystem zum Beispiel auch ähnlich
funktioniert. Ich will nicht jetzt wieder auf das Thema zurückkommen. Okay. Wir wollen jetzt nicht über das Schulsystem sprechen. Das ist scheiße.
Was?
Das Schulsystem.
Ach so, ich
dachte, das Bildungssystem ist scheiße.
Aus anderen Gründen vielleicht. Egal.
Nein, auch unter anderem genau aus diesen Gründen. Nicht nur, aber auch.
Willst du mir da jetzt komplett widersprechen?
Ich will dir nicht komplett widersprechen. Ich finde aber nicht, dass die Folge von Quiz-Sendung ist, dass Leute, die irgendwas nicht wissen, sich schlecht fühlen und Leute, die was wissen, sich geil fühlen.
Es ist so ähnlich wie mit Supermodels auf Werbung. Da wird ein Ideal vermittelt.
Ja, aber das kannst du überhaupt, nein, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, weil das äquivalent wäre, dass dann nur Leute bei Quiz-Sendungen mitmachen können, die extrem viel wissen und in allen Bereichen geiler sind.
Nein, aber es ist so, dass es genauso wie es Body-Shaming und Fat-Shaming gibt, die Leute, die nichts wissen, werden raussortiert, werden rausgewählt, scheitern. Hahaha, du hast dich verkalkuliert, du dachtest, du weißt mehr, aber du weißt gar nicht so viel, jetzt fällst du
wieder auf. Oder sie haben Glück, dass irgendwie 10 Nischenthemen kommen, mit denen sie sich zufälligerweise gut auskennen.
Und das wollte ich gerade sagen, wenn es so um Expertenquizzes geht, so wie viel weißt du über den Denver Clan, das kann ich verstehen, weil das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, das ist mein Interesse und ich will tatsächlich abgleichen, wie viel, also da kann ich so ein bisschen diesen sportlichen Aspekt verstehen, aber da geht es nicht darum, Leute zu kategorisieren und zu staffeln nach Qualität ihres Wissens.
Erstens tust du es da genauso und zweitens tut man es sonst auch gar nicht.
Aber da gehst du sozusagen, ja, weiß ich nicht.
Nicht zwangsweise.
Da gehst du nicht rein mit der Hoffnung, irgendwie Millionär zu werden, weil du so viel weißt, sondern einfach, weil du wirklich Leidenschaft vielleicht für den Denver Clan hast.
Und trotzdem
wird da jemand gewinnen. Denver Clan hat eine Neuauflage bekommen.
Das ist mir echt richtig doll egal.
Ich habe immer den Denver Clan mit Dallas verwechselt.
Ja, tue ich immer noch. Und Bonanza spielt da auch noch irgendwo eine Rolle.
Bonanza habe ich aber gerne geguckt, ja, dann habe ich nie geguckt.
Und Daktari.
Wie alles heißt denn der
Schiene Löwe heißt Clarence.
Ja, das weiß ich. Aber bei entweder Dallas oder Denver Clan gibt es den ganz berühmten
J.R.
Ja.
Das ist Dallas.
Der ist so ein bisschen zwielichtiger, so ein Snape,
Severus Snape. Ah, wie heißt denn noch der Schauspieler?
Tony Curtis? Nein.
Nein.
Nee, Curtis ist die 2.
Das ist doch auch der Typ, der später bei einer
Star. J.R. Ewing.
J.R. Ewing, genau.
Aber das ist nicht der Schauspieler, das ist die Rolle.
Ist die Rolle. Patrick Duffy.
Ah! Patrick Duffy ist ein guter Typ.
Ja.
Woher kenne ich den
denn? Ich glaube, Patrick Duffy war es nicht. Der hat auch mitgespielt, aber nicht den. Fuck.
Woher kenne ich Patrick Duffy?
Kennst du auch eine starke Familie? Der Vater.
Das ist Patrick Duffy.
Patrick Duffy. Der hat bei Dallas mitgespielt, aber hat er J.R. gespielt?
Boah, so sieht er aus, schneidig. Der hat gewonnen im Alter.
Ja, aber
die meisten Männer.
Trotzdem sichtbar älter geworden.
Ja, das ist okay für einen Mann. Das ist nicht gemein.
Für eine Frau ist er auch okay. Also du meinst wieder hier ja. Auf die... Mhm. Bobby, er hat Bobby Ewing gespielt.
Den Sohn.
Und J.R.? Wo sind da?
Da oben.
Larry Hackman. Larry Hackman, natürlich. Oh, ja, mit seinem fucking Hut.
Hat der nicht
einen Charisma? Auch schon tot.
Hat der nicht Charisma?
Seit 9 Jahren tot. Der hat Charisma.
Auf dem Bild jetzt nicht so.
Krass. Da sieht er aus wie ein DDR-Politiker. Hm. Okay, die beleuchteten Brüder googeln und gucken sich Fotos an, die sie nicht mal beschreiben. Das müssen wir vielleicht
mal weiter tun. Du hast gesagt, dass Larry Hackman aussah wie ein DDR-Politiker.
Ja, stimmt.
Und du hast voll recht.
Er hat 72
Jahre gespielt. Er hat auch der Nacktstar hat er gespielt.
In der Blob. Ja, Originaltitel Beware, The Blob.
Und da hat er auch Regie geführt.
Mann, das so war wie, ein Traumprojekt.
Lena Dunham und...
Wie Lena Dunham? Ach, das ist Girls, ne? Lena ja. Dunham. Larry Hackman.
Patrick Kurzer Duffy. Serientipp von mir, wenn ihr mal außerhalb eurer Streaming-Bubble irgendwas erfahren wollt. Ich habe gestern die erste Folge von Girls geguckt, der Serie Girls, von Lena Girls, Dunham Girls. Aus dem Jahr 2012 bis 2017 oder so ähnlich. Unter anderem mit Adam Driver in einer seiner früheren Rollen. Fantastischer Adam Driver, muss ich sagen.
Adam Driver ist immer fantastisch.
Und ich glaube, das ist eine selten gut geschriebene Serie mit selten gut geschriebenen Dialogen und Figuren ist. Und ich bin erfreut, sie bald weiterzugucken. Mal ein Serientipp von mir zur Abwechslung. Wie heißt es da los? Bei den beleuchteten Brüdern. Nachts um 21.06 Uhr.
Ja, ist einiges los bei den beleuchteten Brüdern. Ich kann nichts dazu sagen, ich habe es nicht geguckt. Unwahrscheinlich, dass ich es werde, in absehbarer Zeit jedenfalls.
Darf ich dich mal was fragen?
Immer.
Hast du, ich habe vorhin schon gefragt, was jetzt irgendwie so das Heiraten für dich bedeutet und macht.
Mhm.
Hast du irgendwie, als ich noch recht jung war, hatte ich immer, wenn ich Geburtstag hatte, dieses Gefühl abends, krass, jetzt ist der letzte Tag, an dem ich noch 9 bin.
Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß auch genau, worauf du
wieder. Hast du das jetzt auch? Du bist nicht verheiratet und morgen bist du es? Ist das nicht irgendwie für dich komisch? Das Leben teilt sich in zwei Abschnitte.
Also ich sag mal so,
du stehst auf der Schwelle bei mir im Keller.
Um zu erklären, wie tief dieser Gedanke in mir ab und zu vorkommt, ist, wie ich heute Morgen, als ich mir diese Hose angezogen habe, gedacht habe, okay, als ich vor 3 Tagen diese Hose das erste Mal angezogen hatte, also der letzte Hosenwechsel, da habe ich ja gar nicht gewusst, dass es die letzte Hose ist, die ich als nicht verheirateter Mann anziehe. Von den Hosen, die ich schon habe, abgesehen von dem Hochzeitsoutfit morgen. Also es ist schon ziemlich konstruiert. Ja. Aber der Gedanke ist da. Ja. Aber nicht ständig und immer zu und zwanghaft, aber jedoch.
Ja. Ich habe sowas früher ganz häufig gehabt mit Essen. Das ist die letzte Mahlzeit, die ich als 11-Jähriger esse. Das ist die erste Mahlzeit, die ich als 12-Jähriger
esse. Dasselbe funktioniert auch mit Silvester. Das ist das letzte Mal, dass ich jetzt Deo benutze. 2000.
Onaniere.
Onaniere. Wobei, das kann man manchmal nicht ausschließen. Das passiert auch mal spontan.
Spontan um Mitternacht.
oder kurz vor Mitternacht, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es noch ins eine Jahr fällt. Fällt vor allem.
Der auch. Samen.
Der Samen fällt noch ins eine Jahr. Habe ich nicht damit gerechnet. Meinst du, es gibt Menschen, ernsthaft gemeinte Frage, meinst du, es gibt Menschen, es gibt ja ganz viele so selbstgemachte Traditionen. Ja, und zwar so als Tradition, dass sie immer mit dem Countdown versuchen, wirklich um Punkt Null dann einen Orgasmus zu haben.
Kann ich mir vorstellen.
Und dass sie das wirklich versuchen
über mehrere Jahre. Vielleicht weniger bei der Selbstbefriedigung, sondern mehr beim gemeinsamen.
Das ist da häufiger vorkommen, aber schon bei beidem auch.
Ja, glaube ich schon. Das ist eine interessante Tradition. Das ist eine sehr einsame Tradition, wenn es um Selbstbefriedigung geht. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch so, dass du versuchst, dass es aus dem alten Jahr in das neue Jahr fällt. Dass du genau so...
Ja, richtig.
Den Moment abpasst. Sehr schwierig, sehr viel Druck auch.
Und meinst du, bei den Menschen, die das machen, gibt es eine Schnittmenge mit den Menschen, die an Silvester immer mit einem schnellen Flugzeug irgendwie Richtung Osten fliegen oder Westen, was auch immer die richtige Richtung ist, um mehrfach Silvester zu feiern, um auch mehrfach in Folge diesen Orgasmus beim Countdown Null zu haben und dann richtig unter Druck stehen? Nein,
ich glaube, die
und wenn sie in Sydney angekommen sind, da fangen sie an, ne?
Die Menge der Leute, die das mit dem Jet machen, ist sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein.
Sehr klein.
Wer kann sich das schon leisten? Und wer macht das denn auch noch und hat Bock darauf? Wenn ich so viel Geld hätte, dass ich das machen könnte.
Aber wäre doch vielleicht ganz, ganz romantisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was sehr Besonderes. Wenn du als einer der Milliardäre dieses Planeten mit deiner Partnerin...
Man kann sich das bei Jeff Bezos vorstellen.
Ja, oder auch bei dem anderen verrückten Tesla-Typen, Elon Musk.
Der hat gerade, hast du das mitbekommen auf Twitter, dass er gesagt hat, ihr sagt immer alle, ich kann den Welthunger sterben, aber kann ich gar nicht, weil ich gar kein liquides Mittel habe, ich kann gar nichts taxen und so weiter. Ich kann das nur dann machen, wenn ich meine Aktien verkaufe, denn ich habe einfach major krass viel Stockholding auf Tesla. Und ich kann erst, wenn ich das verkaufe, dann sind die Mittel frei und dann kann ich erst die überhaupt investieren. Und dann hat er gesagt, meint ihr, ich soll das machen? Ich verkaufe 10% meiner Aktien. Das sind Aktien wert von 20 Milliarden Euro. Und dann hat auf Twitter einfach das gefragt mit Ja, Nein, Abstimmung.
Habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe mit abgestimmt. Obwohl ich war kurz versucht, es nicht zu tun, weil ich nicht wusste, was eigentlich jetzt das Richtige ist. Und relativ überraschend knapp hat Ja gewonnen. Er soll es verkaufen. Und jetzt hat er heute schon die ersten 6 Milliarden. Tesla ist gleich um 7% eingebrochen, der Kurs. Ganz viele Leute haben richtig viel Geld verloren deswegen. Und es ist auch nicht so ganz klar, ob das eigentlich überhaupt, es gibt die ganzen Kommentare dazu, warum er das gemacht hat und dass er sowieso Steuern sparen musste und dass das alles nur ein Plot ist und eine Täuschung, aber der ist schon ein krasser Typ. Irgendwie.
Also es ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen, dass es nicht einfach nur ein Plot ist oder eine Täuschung, sondern dass das einfach genuin sein abgefahrenes Verhalten ist.
Ja, der macht Living on the Edge.
Absolut. Der weiß halt, dass ihm nichts passieren kann. Ne?
Also, der ist der reichste Mensch der Welt.
Der ist der reichste Mensch. Vielleicht jetzt gerade nicht mehr.
Reicher als Jeff Bezos. Naja, hat das Geld gerade realisiert. Er sitzt jetzt auf einem Haufen Geld und stillt den Hunger damit.
Aber das ist ja kein Geld, was er jetzt mehr hat als vorher. Das wurde ja vorher durchaus auch eingerechnet in sein Vermögen. Aber ja, man kann sich das vorstellen. Habe ich gerade neu in der Folge Baywatch Berlin gehört. Aber
warte, ganz kurz.
Moment, weil es gerade so gut passt. Danach alles.
Ich will danach über Baywatch Berlin reden, weil ich das auch gerade gehört habe.
Ja, okay.
Er hat jetzt mit mehr als 1 Million Menschen abgestimmt und fast die Hälfte hat für Nein gestimmt.
Ja, das ist
abgefahren. Und es gab auch eine Diskussion darunter, wo Leute gesagt haben, warum es falsch ist, das zu machen. Und entweder haben sie marktwirtschaftlich argumentiert oder sie haben ideologisch argumentiert. Das war ganz interessant.
Mhm. Aber was sind denn die ideologischen Argumente dagegen?
sagen irgendwie sowas wie, du hast dir dasselbe hart erarbeitet, die 600 Milliarden Euro und Dollar. Das ist jetzt irgendwie, aber das war ein bisschen dünn. Aber es waren, kann man mal reingucken. Elon Musk Twitter ist sowieso nicht so doof zu folgen. Da kommen mal ein paar Highlights bei rum.
Offensichtlich, da habe ich wirklich nicht mitbekommen. Spektakulär.
So, Baywatch Berlin oder wie ich es gerne nenne, Babylon
Berlin. Bei Baywatch Berlin habe ich gerade eine Folge gehört von vor ungefähr einem Jahr, wo Klaas, glaube ich, erzählt hat, was er neulich gehört hat, was er so richtig gut, also cool findet und passend, so ein Problem von Milliardären, dass es wohl kurz bevor hier ausgestrahlt wurde, die Situation gab, dass eine Rakete von Elon Musk einen Satelliten von Mark Zuckerberg beschädigt hat. Und dass er sich das so vorstellt, wie die beiden sich treffen und sagen, ey, was soll das? Deine Rakete hat meinen Satelliten kaputt gemacht. Und dass das sehr gut zu sehr reichen Menschen passt.
Ja, das ist ein gutes, dass sie alle so einen Weltraumkomplex haben.
Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Jeff Bezos mit seinen fallischen Raketen. Elon Musk will den Mars besiedeln. Ja, ich habe auf deinen Hinweis hin jetzt mal eine Folge mir angehört von Baywatch Berlin. Mhm. Und ich fand es tatsächlich ganz gut. Ich finde die alle drei sehr angenehm, wobei man schon klar merkt, dass das Klaas irgendwie
der erfahrenste Showmensch
ist. Ja, sagen wir es so.
Definitiv.
Und die beiden anderen schon wirklich so sehr so einen Sidekick-Roller haben, aber auch interessante Dinge zu sagen haben. Ich kann nicht ganz sagen, wen von beiden ich lieber mag.
Das changiert
das, bei mir. Das changiert ganz doll. Ich habe manchmal gedacht, der eine ist voll der Idiot, der mit der helleren Stimme, dann dachte ich, der andere ist so ein Bauer. Dann hat es sich wieder ein bisschen umgedreht. Weil, keine Ahnung. Drei Leute im Podcast, was ich erstaunlich gut hinbekommen, ist eine sehr große Ruhe. Ich habe das Gefühl, das ist krass editiert.
Auf jeden Fall ist das merklich geschnitten.
Das merkt man. Sie bemühen sich sehr doll, einander nicht ins Wort zu fallen. Ganz im Gegensatz zu Fest und Flauschig und zu mir. Also wir sind die Mischung aus diesen beiden Podcasts vielleicht.
Ja.
Ich bin der Fest und Flauschig-Teil und du bist der Baywatch Berlin-Teil. Best of both worlds. Und
Moment, das, was du aus deiner Welt mitbringst, ist mich zu unterbrechen. Also ich weiß nicht, ob das das Beste
auch ist. Auch ein gewisses assoziativ-anarchisches Element und ein gewisses,
ja, stimmt, ich bin immer sehr
Hochenergielevel. Und das ist schon, schätze ich auch sehr an Fest und Flauschig. Aber ich mochte das gern. Ich fand es sehr viel angenehmer, es ist sehr viel ruhiger. Die sind, ich habe das Gefühl, klüger als Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Sind sie.
Reflektierter, können das irgendwie mehr einordnen. Jan Schulz und Jan Böhmermann sind sehr direkt, sehr doll bei sich.
Kurze Lunte.
Sehr kurze Lunte. Und ich finde mich in den beiden aber deutlich mehr wieder, tatsächlich auch. Und ich finde es auch unterhaltsamer, was Fest und Flauschig macht. Aber das ist schon gut. Was mich erstaunt hat, ist tatsächlich, dass sie all in gehen mit dem Ding, dass Klaas offensichtlich bekannt ist und die anderen nicht. Weil auf dem Cover Klaas in der Mitte hell beleuchtet ist und die beiden anderen im Schatten halt abgeschnitten sind. Und der Untertitel ist auch irgendwie der Podcast mit Klaas und anderen.
Es gibt auch die Kategorie Fragen an den Prominenten.
Ja, das finde ich alles sehr sympathisch. Und
das wäre halt auch super albern, wenn sie das nicht thematisieren würden.
Ja, das kann ich schon verstehen. Das stimmt schon. Also sie machen das alles gut und man kann das hören und man lernt auch ein bisschen was aus dem Showbusiness. Aber
auch was für Dinge, die da so erzählen, wo man sich denkt, Alter, das hätte ich nie gedacht, dass sie so klar auch teilweise mit Namen sind. Das hast du jetzt so alles nicht gehört.
Der Folge, die du mir geschickt hast, haben sie sehr gut geredet darüber, wie der Manager von Marianne Rosenberg bei der Silvesterfeier die Klaas moderiert hat, zu Klaas hintergegangen und gesagt hat, ich mach dich fertig. Das war das Letzte, was du im Öffentlichen moderiert hast. Und Klaas nicht mehr wusste, was an seiner Moderation jetzt so schlimm war. Und er hinterher festgestellt hat, dass der Arm ins Business des Managers von Marianne Rosenberg nicht so lang ist wie gedacht. Das war schon ein guter Moment. Also kann man mal reinhören. Meins ist es nicht, aber es liegt, glaube ich, ein bisschen, also meins ist es nicht in dem Sinn, dass ich nicht das Gefühl habe, boah, davon will ich jetzt gerne alle Folgen hören. Aber vielleicht höre ich mir nochmal die ein oder andere an. Es sind auf jeden Fall, hat man das Gefühl, dass das ein echt guter Typ ist, der sich mit netten Leuten umgibt und was zu sagen hat.
Das
ist so.
Das stimmt.
Aber die Ego-Nummer von Böhmermann und Schulz gefällt mir doch besser, auch wenn mich die sehr anstrengt. Beim Hören. Aber da habe ich das Gefühl, geil, ich habe Bock auf die nächste Folge. Ich will hören, was Olli Schulz für einen neuen Einspieler macht und was sie sich jetzt wieder ausgedacht haben. Die haben so ein bisschen, die sind verspielter. Die sind wie Kinder, die plötzlich prominent sind und Bock haben, Scheiß zu machen.
Der wird, glaube ich, auch deutlich weniger geschnitten.
Ja, glaube ich auch.
Deutlich weniger.
Glaube ich auch.
Naja, das ist die Welt der Podcasts, wo wir auch zugehören.
Wir sind auch Podcaster.
Das sind Arbeitskollegen von uns. Ja. Klaas Häufer Umlauf, Olli Schulz, Jan Böhmermann, ja. Tommy Schmidt, alles direkte Kollegen.
Ja, wie versteht denn gemischtes Hack in dem Ding?
Ja, Gemüll, auf jeden Fall ist das in deiner persönlichen Skala ganz unten und ich würde auch sagen zu Recht.
Ja, aber vielleicht ist es sogar am ähnlichsten zu unserem Podcast.
Ja, ja, das würde ich schon sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch nicht eher wie Fest und Flauschig
sind. Nicht von den Personen her so, aber von dem Aufbau und von den Themen. Ja, ich glaube, also ich finde mich auf jeden Fall am meisten bei Fest und Flauschig wieder. Ich bin eine Mischung aus Olli Schulz und Jan Böhmermann, meine Damen und Herren.
Und ich bin Olli Schulz.
Ja, bist du mehr Olli Schulz als Jan Böhmermann?
Nur, dass ich das Wort masturbieren aussprechen kann, weil Olli Schulz sagt immer masturbieren, immer schon, immer, immer, immer. Also als würde er einfach denken, das Wort heißt so. Ja, ich bin viel mehr Olli Schulz als Jan Böhmermann. Ich bin viel mehr, viel weniger verkopft. Und Jan Böhmermann ist extrem verkopft.
Ist er, ja.
Ganz, 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 ganz doll. Und das bin ich.
Glaubst du, ich bin mehr wie Jan Böhmermann als wie Olli Schulz?
Ich sehe dich in beiden, ehrlich gesagt.
Nicht?
Nee.
Ich finde mich halt nicht so sehr in dem, wie sie sind, aber in dem, worüber sie nachdenken. Und bei Olli Schulz habe ich halt häufig dieses sich so in Sachen reindenken und dann irgendwie da so brrr, da durchdonnern und irgendwie eine Meinung haben. Aber ganz viele von diesen Beobachtungen, die Jan Böhmermann macht, die mache ich auch im Alltag. Wenn er so über Sachen nachdenkt, wie sie irgendwie beim Bäcker irgendwas machen oder dies und das, irgendwie, finde ich total gut. Sie kann mega gut relaten.
Ja, ich kann damit auch relaten, aber...
Die sind mir nur zu drüber, die beiden. Ein bisschen zu selbstreferenziell, aber das bin ich auch. Vielleicht mag ich an denen nicht, was ich an mir selber auch nicht mag, was ich aber bin.
Ich habe das gerade, pass auf, ganz kurzer Exkurs, sorry. Ich will gar nicht mehr, dass die Folge noch so lange geht, weil sonst bin ich morgen super verkatert. Bei meiner Hochzeit. Oder ich frage mich, ob meine Partnerin böse auf mich oder auf dich in erster Linie wäre.
Ich glaube weder noch.
Ich glaube beides.
Was? Nein, weder noch.
Weder noch?
Wir haben gelernt, dass sie dich vor allem für deine Craziness liebt.
Das stimmt.
Und das ist Teil dessen, dass man säuft. Das ist nämlich voll crazy. Macht sonst keiner. Niemand.
Weiß ich nicht. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich habe auch selber das Thema ja weggezogen. Fuck.
Olli Böhmermann und Jan Schulz.
Ja.
Podcast, wir sind
andere. Beobachtung.
Alltag.
Ach ja, ich weiß es wieder. Pass auf, ich habe in der Uni einen Dozenten, der unterrichtet uns in Pflegewissenschaften. Und der ist... Also pass auf, ich mag den nicht.
Ja.
Und ich glaube, ich mag den nicht, weil der mich ganz doll an mich selber erinnert. In der Art, wie er unterrichtet, wie er spricht. Der hat eine sehr schöne Stimme, der ist sehr eloquent und wortgewandt.
So wie du?
Ja, wie so wie ich. Und ich weiß, dass das Vorzüge von mir sind. Ich weiß, dass ich das gut kann. Und der hört sich sehr gerne reden.
Du hast einen Podcast.
Ich habe einen Podcast nicht umsonst. Also das, ich höre den auch sehr gern. Und deswegen, glaube ich, mag ich den nicht. Und er versucht auch witzig zu sein. Das schafft er nicht so gut wie ich. Ich glaube, ich bin witziger als er. Aber ansonsten sind wir leider so vom Style her so ähnlich, dass ich ihn deswegen irgendwie nicht mag.
Komisch, ne?
Das ist wirklich seltsam, weil ich mag mich selber gerne.
Es ist ja nicht so, dass du... Es gibt ja schon, ich würde sagen, es gibt mehr Eigenschaften, die ich habe, die ich an mir selbst mit kritischem Abstand durchaus in Frage stelle oder unangenehm finde, als du bei dir.
Zum Beispiel?
Naja, so ein bisschen dieses Leute ins Wort fallen, sehr bollerig sein, so mit der Tür ins Haus und so weiter. Gibt so ein bisschen um Kopf und Kragen reden, es gibt so ein paar Sachen. Erstaunlicherweise, wenn ich unseren Podcast höre, sonst ist es manchmal immer so, dass man vielleicht, wenn man zu viel gesoffen hat auf einer Party oder so, dass man am nächsten Tag denkt, ei, wei, 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 schrecklich, oder wenn man damit konfrontiert ist. Hier ist es immer ja andersrum. Ich denke manchmal nach einem Podcast so, habe ich wieder zu viel gelabert oder habe ich mich wieder im Kopf. Und wenn ich es dann höre, ist es meistens okay.
Mist. Ich dachte, es wäre umgekehrt.
Das ist ein Projekt von dir, das ist eine Therapie für mich selbst.
Ein Menschenexperiment. Das ist
eine Videoanalyse mit Jogi Löw. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Erstmal wollte ich noch den Namen Zirnz erwähnen.
Zirnz?
Ja, deinen ehemaligen Arzt.
Oh, ach, ja. Mhm.
Dr. Zirnz. Da muss ich eben denken beim Professor. Dann stimmt. Ach so, das ist mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen. das habe ich beim Fest und Flauschig hören festgestellt, das bothert mich, wie du sagen würdest. Es gibt viele Elemente bei Fest und Flauschig, Manierismen, Sachen in der Sprache, Formulierungen, die du bewusst oder unbewusst übernommen hast.
Ich?
Ja, in unserem Podcast.
Oh, spannend.
Und wenn ich jetzt das höre, Folgen von 2016, weiß ich, die hast du damals gehört. Und ich schätze das an unserem Podcast. Und jetzt ist es aber irgendwas, was originär aus Jan Böhmermann und Olli Schulz
rauskommt. Hör wieder auf, das zu hören.
Und in dem Moment, und es ist eine Mischung aus manchmal, wo ich auch Sachen mitbekomme, die reden, über die ich geredet habe, ohne das zu kennen, wo ich dann denke, wenn jetzt jemand beide Podcasts hört, dann denken die, dass wir derbe der Rip-Off sind.
Aber ich möchte dazu sagen, dass wenn das zumindest bewusst passiert, ich es auch immer
Es sind so Sachen, mir fallen nicht alle bei. Es sind erstaunlich viele Formulierungen. Es sind zum Beispiel, sagst du relativ häufig, du hast stabil abgeliefert.
Ja.
In dieser Folge. Das ist was ganz häufig am Ende der Folge ist, wo Olli Schulz zu Jan Böhmermann sagt, so, ich glaube, wir können jetzt auch schon mal, wir haben wieder stabil abgeliefert heute. Und das sind so kleine Catchphrases, die ich sozusagen bei dir genuin vermutet habe, die aber einfach, das ist ja häufig so.
Ich habe mir noch nie irgendwas selber ausgedacht. Cool.
Auch, du hast manchmal auch einmal hast du gesagt sowas wie, ich glaube, heute war es ein bisschen anders, heute war die Stimmung ein bisschen mellow. Das ist das, was Jan Böhmermann ganz häufig sagt. Jan Böhmermann benutzt häufig das Wort mellow.
Du hast recht.
Und das hast du halt einfach übernommen, weil du es irgendwie passend fandst, eine gute Beschreibung. Das ist ja auch, das
so funktioniert ja jeder, so funktioniert Sprache. Sprache, dass man irgendwelche Sachen hört, die gut findet und dann implementiert.
Aber in diesem Setting Podcast zu haben.
Du hast vollkommen recht.
Es tainted als ein bisschen das, die Experience für mich.
Tainted.
Und ich habe schon überlegt, ob ich deswegen auch mit dem Hören von Fest und Flauschig aufhören muss, weil das so ein bisschen unbehaglich ist.
Weil mich das in deinen Augen entzaubert. Weil du weißt, wo es herkommt. Das ist so, als wenn Hans Klock verrät, wie Siegfried fliegt. Dann findest du es beim nächsten Mal nicht
mehr spektakulär. Ja, vielleicht ist es tatsächlich manchmal so, dass ich eher mega, also es gibt ja auch genug Leute, die genug Sachen, die so aus dem spontanen Miteinander kommen, die wahnsinnig gut sind, und zwar schon immer, auch bei den anderen Sachen, die wir machen. Aber dass manche Sachen, die ich in unserem Podcast voll cool finde, wenn ich höre, dass die daher kommen, sie ein bisschen weniger geil werden.
Ja, das meine ich ja. Es ist also tatsächlich
entzaubert. Das ist
das entzaubert. Ja, tut mir leid, aber es ist tatsächlich ja nicht so, dass ich gedacht habe, jetzt hat Olli Schulz das gesagt.
Nein.
Ich das auch selber verwenden, sondern es ist.
Ich weiß genau, wie das
ist. Ich höre das ja unglaublich viel.
Du saugst
und
es ja
extrem
auch.
Regelmäßig.
Das geht mir nicht anders. Wenn ich Videos mache, merke ich, dass ich zum Teil, wenn ich Videos über Videospiele mache, dass ich so Strukturen übernehme von anderen Video-Essayisten wie Mark Brown oder sowas, die ich gucke.
Ja.
Das passiert automatisch, weil man Sachen, die man gut findet, adaptiert. Imitation ist das größte Kompliment. Ja.
Aber ganz selten kommt es auch vor, dass ich zum Beispiel inhaltliche Dinge explizit bespreche, weil ich sie vorher in irgendeinem Podcast gehört habe und spannend fand und mir dachte, dass wir darüber reden sollten. Aber das kommt dann in aller Regel aus Podcasts, wo ich mir ganz sicher bin, dass du die sowieso nicht hören musst.
Ja, aber selbst wenn, manchmal hast du auch was gesagt, was bei Fest und Flausch oder so kam, dann sagst du das ja genau,
darüber
haben die gesprochen. Das meine ich nicht. Ich meine diese kleinen.
Nee, ich mache das auch manchmal
Phrasen
heimlich.
Und
manchmal mache ich das heimlich.
Ist
es so.
Und ich plack mich hier ab und alles kommt hier aus mir selber.
Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach ganz viel dieses Medium konsumiere und du halt nicht. Nicht so viel jedenfalls.
Verstehe. Entschuldigung, das war jetzt
Es gab bestimmt irgendwie 3-4 Situationen, wo ich gerne noch was zu dem Ursprungsthema.
Was waren das Ursprungsthema?
In den jeweiligen Zeitepochen. Also das waren unterschiedliche Dinge.
Epic.
Nicht diese Epoche.
Romantik.
Nicht diese Epoche.
Epic ist keine Epoche, wie gesagt.
Die Epoche in unserer Podcast-Folge. Die inhaltlichen Epochen. Da wollte ich häufig noch mal irgendwie was zu sagen. Hatte einen guten, klugen oder lustigen Gedanken.
Ich hab dich nicht gelassen.
Hast mich nicht gelassen. Und ich dachte, ich lasse dich jetzt noch mal weiter erzählen. Aber du bist auch immer weiter galoppiert.
Atemlos durch die Nacht.
Atemlos durch Helene Fischer durch. So hat sich das angefühlt.
Spür, was Liebe mit uns macht.
Ja.
Verheiratet dich. Tim's MacBook Air kommt immer wieder als Bildschirmschoner.
Kommt immer wieder als Bildschirmschoner.
Das ist ein hässlicher Bildschirmschoner. Warum braucht man überhaupt Bildschirmschoner bei so einem modernen Display? Das ist doch Quatsch, oder?
Ich glaube, es kann sich immer noch einbrennen,
theoretisch. Ja? So Pixel?
Ja, ich glaube. Ich meine, selbst mein Fernseher hat einen.
Der läuft die ganze Zeit. Aber hier unten, da läuft wenig.
Ja, da unten läuft wenig.
Es ist auch egal. Liebe Freunde und Freunde.
Warte, ganz kurz.
Was ist jetzt noch?
Naja, Bildschirmschoner.
Ich will mir jetzt den nicht
angucken. Den will ich mir auch nicht angucken, aber der alte Windows-Bildschirmschoner.
Wir können jetzt nicht anfangen, über Bildschirmschoner zu sprechen. Das hat eine inhaltliche
Tiefe
wie Drucker.
Glaubst du?
Kann ich mir vorstellen.
Bildschirmschoner?
Da kann ich dir Geschichten erzählen, da schlagerst du mit allem, was dir lieb und heilig
ist. Hast du mal selbst erstellte mit Bildern Bildschirmschoner gemacht?
Erzähle ich beim nächsten oder übernächsten oder in 10.
Da bin Folgen ich gespannt, mal. Lieber Tim. Ich habe nichts aus meinem Handy heute rausgesaugt. Es kam alles aus meinem Herzen.
Bei mir kam alles von Fest und Flauschig.
Herzen liebe Freunde, Nummer 1 war das.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das hört, habe ich gerade geheiratet oder heirate gleich oder jetzt gerade oder vor 8 Jahren.
Moderierst du jetzt gerade ab?
Ja, ich moderiere gerade ab.
Ich wollte jetzt noch mal sagen, bevor du abmoderierst.
Ach ja.
Wie viel Spaß mir dieser Podcast
hat. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Am Ende, du eben gesagt hast, bei dir kommt alles aus Fest und Flauschig. Das ist totaler Quatsch. Habe ich auch eben, glaube ich, nicht durchstellen lassen. Das sind einzelne Sachen. Es macht mir richtig viel Spaß, mit dir einmal die Woche oder alle 2 Wochen all diese Themen zu verhandeln. Es ist ganz wunderbar.
Ich möchte dir, weil das so schön passt, während wir hier, ich wollte sagen, Fest und Flauschig aufgenommen haben, während wir hier gesprochen haben, habe ich von unserem sehr treuen Fan Florian mehrere Nachrichten bekommen. Ich möchte sie an dieser Stelle verlesen. Hey Tim, scheint, als sieht Benny mich als Kontrollorgan. Zumindest verstehe ich so seinen Kommentar zur Schulglocke und falls Florian zuhört. Nächste Nachricht. War wieder sehr unterhaltsam. Eure positive Energie ist super und ansteckend. Und der Rest bezieht sich auf die Hochzeit.
Ich finde, wir sollen Florian mal einladen.
Finde ich auch. Hiermit bist du eingeladen, irgendwann mal. Das müssen wir irgendwie.
Ich glaube, mit Florian können wir richtig gut schnacken. Der kann auch gut labern.
Auf jeden Fall. Ohne Witz. Das wird eine gute Alles-über-Gäste-Folge. Ja. Ich bin ganz erschöpft.
Tut mir leid.
Nein, das musst du nicht leid tun. Du hast zwar extrem viel Energie gesogen, aber es ist nicht schlecht.
Wir haben sie unseren ZuhörerInnen gegeben.
Ja.
Ich habe sie aus dir rausgezogen und durch die Digitalität zu euch geworfen.
Mit den Einsen und Nullen habt ihr jetzt ganz viel positive Energie in eurem Herzen aufgesaugt.
War auch für mich anstrengend.
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich selber bin ja immer bei mir.
Wie hast du mal so schön gesagt, was auch bei uns gerne gequotet wird, es muss furchtbar sein, mit mir zusammen sein? Nee.
Wenn man nicht ich ist.
Genau, wenn man nicht ich ist. Das hat ganz gut zusammengefasst. Ich mache das trotzdem sehr gerne mit dir.
Ja, ein Glück.
Wir hören uns in einer Woche wieder.
Schon.
So ist das. Ja, ich weiß nicht. Will ich noch irgendwas sagen?
Ich vermute, gehabt euch wohl.
Ja, das will ich noch sagen, aber ansonsten will ich nichts mehr sagen. Du?
Ich wünsche dir morgen einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Vielleicht kannst du dazu beitragen.
Ich bin mir sicher.
Gehabt euch
wohl. Ich freue mich da drauf. Oh, schon
wieder. Oh, gehabt euch wohl. Oh Mann. Nein, wir
besser geworden.
Es ist ja eine besondere neue super
Stopp, Folge. Läuft's immer noch?
Ja, läuft noch. Und es ist besonders und deswegen sagen wir jetzt was ganz anderes. Und zwar, pass auf, wir machen das so, du sagst ein Wort, dann sag ich ein Wort, dann sagst du ein Wort und wenn der Satz vorbei ist, ist er vorbei.
Ja.
Er muss schon was mit Verabschiedung zu tun haben, ne?
Unsere
ganze
Liebe
gehört
nicht
nur
euren
Tanten,
sondern
unter
anderem
auch
euch
selbst.